Medienkuh. Der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen. Mit Kevin Körber und Dominik Hammes.
Boah, Hammes ist gerade eine richtig schöne, gemütliche Podcast-Aufzeichnungsstimmung hier. Also hier in München geht gerade ein bisschen die Welt unter. Es gewittert, es ist grau, es regnet. Und das am 21. März 2024. Hallo.
Tja, ich habe mich zur Feier des Tages immer wieder hingesetzt. Die letzten Aufnahmen ja meistens im Stehen, aber wenn es so gemütlich ist, kann man sich auch mal wieder hinsetzen. Das dankt einem dann auch der Rücken hinterher.
Ja, definitiv. In dem Alter sind wir inzwischen. Ja, Alter war ich auch schon mit 20.
Ich hatte immer das Gefühl, dass sie früher mehr Rückenprobleme hatten als in den letzten 10 Jahren, wenn ich ehrlich bin.
Das stimmt in der Tat, ja. Also für mich geht's bergauf jetzt im Alter. Das kann man wirklich so sagen.
Der Benjamin Button der Podcast-Szene.
Ja, ich glaube auch so, dass ich mich rückwärts entwickle. Aber hey.
Intellektuell auch, ja.
Auch, das haben wir ja in über 400, wie viel, 70 Folgen dokumentiert. Ne? Ihr seid ja Zeuge. Quatsch, 470.
458 ist die Nummer für heute.
Ja, aber wir sind ja schon über den 500, haben wir ja schon mehrfach festgestellt, mit den Specials und Interviews und so weiter und so fort.
Ja.
Egal. Schön, dass ihr mit dabei seid. Hier ist die Medienkuh. Wir sind auch mal wieder da. Ich muss sagen, diesmal lag es an mir die letzten Tage, respektive an meiner Allergie, die es mal nicht zugelassen hat, dann an Zeit, die es nicht zugelassen hat und deshalb hat es ein bisschen länger gedauert. Sorry.
Ja, mein Gott. Wir haben alle auch noch anderes, nicht besseres, aber anderes zu tun. Aber solange wir immer noch einen Zeitpunkt finden, ist ja alles gut.
Ja, aber das ist auch das Schöne an der Kuh, weil die ist einem nicht böse, wenn man mal sagt, ne? Lass mal morgen oder übermorgen oder vielleicht erst nächste Woche machen. Und das ist tatsächlich ein sehr guter und den muss man eigentlich viel mehr zu schätzen wissen, ein sehr guter Vorteil, wenn man einfach sagen kann, man hat zwar diesen fixen Termin, einmal die Woche poppt er ja dann auch bei mir hier im Terminkalender auf, aber toll, wenn man ihn macht. Aber man muss nicht. Also man hat immer noch so eine Ausweichmöglichkeit. Das ist wirklich sehr entspannt im Vergleich zu anderen Dingen, wo man weiß, oh nee, eigentlich passt es mir jetzt gerade nicht. Und das ist ja auch und war nie Sinn und Zweck der Sache, dass wir uns dann hier hinhocken und eigentlich können wir beide gerade nicht und haben gar keinen Bock drauf und wir machen es jetzt. Sondern es soll ja auch Spaß machen, da brauchen wir auch ein bisschen Zeit für und dann ist es auch gut.
Ja.
Gut,
ich wollte nur fürs
Protokoll noch abwarten. Und als alter Profi höre ich, dass das Musikbett jetzt ausläuft und das heißt Jingle ab für diese Rubrik.
Fernsehen.
Boah. Ja, also ich habe auch währenddessen auf meine Animation geguckt und gedacht, ja. Nicht schlecht. Also offiziell ist sie jetzt ausgelaufen, aber man hört das ja nicht mehr.
Ja.
Nicht schlecht, nicht schlecht.
Der auslaufende Teppich, der neue Podcast demnächst.
Teppich im Glas, was?
Teppich im Glas. boah, Herr Hammes, also es ist wirklich...
Herr Hammes,
ja,
das
muss
wird ein
sagen,
gutes Thema jetzt, glaube ich.
Nee, weiß gar nicht, ob so gut, also ich will das gar nicht bewerten, aber es ist so ein Thema, wo man auch, und an dem Punkt waren wir ja schon sehr häufig in diesem Podcast, dachte, das wird niemals kommen. Also weil das, also Veränderungen in vielen Bereichen, ja, aber doch nicht in dem. Ich mach's kurz, Ulrike von der Gröben und Peter Klöppel hören auf.
Ja, also, ja, ich habe das auch, ich habe das irgendwo bei Threads, glaube ich, gesehen. War nur so,
Ja, ne?
Aber ich erinnere mich doch noch, als Peter Klöppel damals diesen Werbespot für RTL aktuell gemacht hat. Da war ich doch 6 oder so.
Ja. Peter Klöppel auch.
Da war er noch schwarzhaarig. Also.
So, das ist richtig, das stimmt allerdings. Ja, mehr ist es eigentlich nicht die News, aber trotzdem finde ich es irgendwie, also da geht definitiv ein Stück Fernsehgeschichte, ein Stück Nachrichtengeschichte, weil Peter Klöppel damals irgendwie schön in der Garage in Luxemburg bei RTL Plus oder ich weiß gar nicht mehr, ob sie da schon in Köln waren, ich glaube eher schon in Köln, angefangen und da so reingeschlittert, weil damals konnte ja, glaube ich, noch keiner ahnen, dass der Sender mal so groß wird, dass das Format mal eine der wichtigsten, größten Nachrichtensendungen in Deutschland wird. Ist es ja, ich glaube, immer noch nach der Tagesschau und heute. Und Peter Klöppel einfach die Instanz im privaten Fernsehen, was Nachrichten angeht. Also spätestens seit, ich weiß nicht, ob er das immer noch gerne hört, aber natürlich spätestens durch seine Marathon-Moderation während 9-11. Ne? Also spätestens da, vorher wusste man auch schon, ein guter Mann, aber spätestens da hat er sich, glaube ich, so in die Geschichtsbücher eingetragen und da bleibt er natürlich auch immer drin. Natürlich trauriges Ereignis, aber im Nachrichten, in der Nachrichtenrelevanz natürlich ein gutes Zeugnis.
Ja, ich meine, es gibt da ja tatsächlich im fiktionalen Bereich in der Serie von, Gottes Willen, fällt mir da der Autorname nicht ein, aber ist egal, die Serie The Newsroom, wo dann irgendwann auch die Backstory der Hauptfigur erklärt wird und der hat auch als Nachrichtenmoderator während 9/11 ist er einfach nicht auf Air gegangen. Ich bin jetzt die Stimme und das Gesicht, wo die Leute hingucken und sagen, gibt's was Neues, was kannst du sagen? Also bleibe ich jetzt hier. Und ich fand das interessant, ich weiß nicht, ob man sich da inspirieren lassen, mutmaßlich nicht, aber das ist nun mal was, das wird man nie los im positiven Sinne. Ja, und das hat er sich hart erarbeitet, natürlich im richtigen Moment, für den konnte er ja Gott sei Dank nichts und war vorher definitiv auch schon das seriöse Gesicht des Nachrichtenfernsehens im Privatbereich, absolut.
Ja, und ich glaube auch mit dieser Sondersendung 9/11, das ist auch so, also ich sage das jetzt wirklich bewusst so krass, aber ne, damit klar ist, was ich meine und ich glaube jeder, der uns zuhört, weiß, was ich meine, als Nachrichtenmensch und als Mensch, der, wie Sie gerade eben schon gesagt haben, das Gesicht in dem Moment ist und auch ja, so wie es ja auch im Englischen heißt, der Anker für die Leute da draußen, der jetzt gerade durch diese Newslage führt, ist das natürlich auch so ein Fall, wo man natürlich nicht drauf hofft, um Gottes Willen, weil Katastrophe und viele Menschen umgekommen und ne, das meine ich nicht, aber dieses Nachrichtenherz, das schlägt dann, glaube ich, noch mal höher, weil das sind so Fälle, wo man sich ja auch vorher überhaupt nicht drauf vorbereiten kann. Blindflug und man ja vor dieser Entscheidung steht, wenn sowas passiert, gehen wir jetzt live drauf und machen einfach mal und gucken und erarbeiten uns die Infos quasi live mit den Zuschauerinnen und Zuschauern zusammen. Oder warten wir jetzt erstmal ab und müssen uns erstmal einen Überblick verschaffen. Und Peter Klöppel und Team haben halt gesagt an diesem Tag, wir gehen live drauf, weil die Leute brauchen jetzt eine Einordnung. Und ich glaube, hätte man ihm einen Tag vorher oder eine Stunde vorher gesagt, du musst dich darauf vorbereiten, wie? Also das ist ja so ein Riesending, wo du sagst, kann ich nicht. Also ich kann doch nicht stundenlang und vor allem, was da passiert gerade, ist ein Terroranschlag. Also was soll man da machen? Und ich glaube, das ist so dieses, was ja auch letztlich immer wieder Live-Fernsehen ausmacht, wo man in dem Moment dann abliefert und abliefern muss. Und es funktioniert in dem Moment auch. Und man hätte sich eine Stunde vorher noch überhaupt nicht vorstellen können, wie. Und das macht halt dann den Profi aus, ne?
Ja, und ich muss, obwohl das ja was, das vielleicht auch ganz gut ist, ein viel leichteres Thema ist, immer an diese eine Ausgabe denken, das ist jetzt auch verjährt, weil es ging ja auch nie um was, weil es Unterhaltung war, ist es ja auch nicht peinlich, wo einmal eine Folge Giga Saarbrücken auf Tape aufgezeichnet worden ist, weil es einfach nicht anders ging. Das war das einzige Mal, dass ich dabei war, dass man so einen Fehler gemacht hat, dass man gesagt hat, können wir das nochmal machen? Da waren Sie nicht vor der Kamera. Und da hat man
doch, ich hatte das auch mal.
Sie hatten das auch mal?
Okay. Ja. Weil wahrscheinlich war es sogar, das kann gut sein.
Nee, also ich weiß, dass an dem Fall, an den ich jetzt denke, waren sie nicht vor der Kamera, das waren Joey und Benji. Und der Moment, da habe ich wirklich in meinem Kopf dieses Klick gemacht, ist ja, wenn man weiß, man ist nicht live, das ist einfach anders.
Ja, also ich verstehe jetzt nicht, warum der Vergleich hinkt, durchaus vergleichbar.
Ich meine vergleichbar von der Moderationssituation, nicht von der Thema, ja, von den Themen her eben. Und es ist natürlich doppelt so, wenn man weiß, A, ich bin live, B, das ist ein Thema, wo man sich nicht verplappert. Punkt.
Ja, und natürlich auch nicht vergessen, die Frau an Peter Klöppels Seite, zumindest on air, länger sogar noch on air als er. Also ich glaube irgendwann Anfang der 90er wahrscheinlich dazugekommen zum Nachrichtenteam, Ulrike von der Gröben.
Auch Legende, ja.
Ja, für den Sport. Im Studio. Zu Tisch, Ulrike von der Gröben. Und auch Switch Reloaded, ne? Müsste spätestens jetzt eingestellt werden dann, weil die, ich meine, da gehörte RTL aktuell natürlich auch zur festen Instanz der Parodie. Ja, ey, alles Gute für die beiden. Die haben ihren Dienst geleistet, ach, bitte, ja, mehr als genug im Sinne der Sache. Und habe jetzt hier gelesen, Peter Klöppel, der hat sich ja auch schon die letzten Monate, wenn man mal ab und zu RTL aktuell verfolgt hat, auch schon ein bisschen zurückgezogen und hat in den vergangenen Jahren auch immer schon mit seiner Frau und seiner Tochter in den USA dann gelebt. Und deshalb will ich als abschließendes Zitat einfach das geben, was er auch hier gibt. Das war schön, jetzt wird's noch schöner. Und
das ist ja das Sympathischste, was man machen kann. Das ist ja wunderbar.
Ja, das gönnen wir ihm und Ulrike von der Gröben natürlich alle. Und es gibt jetzt auch schon die Nachfolge, wenn man so will. Aber es gab ja eh immer ein größeres Team. Es waren nämlich immer nur die beiden jeden Tag on air. Dass sich jetzt quasi im Wechsel jede Woche abwechselt, montags bis sonntags bei RTL aktuell. Das wird zum einen Roberta Bieling sein, die ja auch schon, jahrelang Punkt 12 moderiert. Und Andreas von Thien, kennt man auch vom Foto her. Und dann das andere Team besteht dann aus Christopher Wittig und Anna Fleischhauer. Das sind jetzt quasi die beiden festen Teams, die sich dann abwechseln. Und es gibt natürlich aber darüber hinaus immer noch auch andere Moderatorinnen und Moderatoren, die RTL aktuell dann hosten, weil mal krank, mal Urlaub, mal überschneidet sich was, mal kann der nicht, mal der nicht. Und von daher das aber altbekannte Team, was man jetzt kennt.
Schön, was ich hier noch sehe, bin jetzt bei faz.net gelandet. Das war das Google-Ranking, was das verursacht hat. Aber das Klöppel erklärte dem Sender noch, für bestimmte Sendungen beispielsweise als Experte zur Präsidentschaftswahl in den USA erhalten bleiben zu wollen. Das ist so ein Satz, da merkt man auch einfach, er geht nicht in Ruhestand, weil er keinen Bock mehr auf den Job hat, sondern weil es einfach Zeit ist. Und wenn es dann ein Thema gibt, wo er für brennt, ist er natürlich gerne wieder da. Das, sowas schätze ich halt sehr.
Aber das ist natürlich auch das Geile, denke ich mir dann immer so im klassischen Nachrichtenjournalismus dann. Ne? Also da kann man einfach dann als Experte, gerade wenn Peter Klöppel natürlich jetzt häufiger oder noch häufiger in den USA dann auch lebt, der wird halt ja auch, oder ein Experte wird ja auch immer dann gebraucht, ne? Also der dann zugeschaltet wird und der halt auch darauf einfach Bock hat, weil er das natürlich trotzdem noch lebt und sich informiert. Der ist ja jetzt nicht so, dass er sagt, okay, ich bestelle alle Zeitungsabos ab, die ich habe, ist mir alles scheißegal jetzt, ich kümmere mich nicht mehr drum, was in der Welt passiert, ciao. Das kriegt man, glaube ich, nie aus jemandem raus, der das so viele Jahrzehnte einfach macht. Also von daher ist doch super.
Für beide auf jeden Fall verdient. Ich glaube, wir sind zwar nicht die, die das bewerten können, aber von unserer Warte aus haben sie beide einen hervorragenden Job gemacht und hoffentlich ist die Rente entsprechend angenehm hoch.
Ja, davon gehe ich doch fest aus und absolut.
Wie damals in Pastewka gesagt worden ist, das war nur RTL in den 80ern, da hat man noch Gold verdient.
Gold?
Geld. Ach so. Vielleicht, also ich keine Ahnung, wie man da bezahlt hat.
Vielleicht ich glaube, einige wurden schon in Gold auch ausbezahlt.
Nur ein, zwei Dublonen.
Hier ist Ihr Gold, Herr Meiser. Oh, danke. Gut, kommen wir zum nächsten Thema. Wir bleiben beim RTL. Was schon ein Versprecher, der keiner ist, beim RTL. Aber so sagt man hier landläufig. Wir hatten neulich schon mal, ich weiß nicht, ob Sie sich dran erinnern, über eine neue Spielshow gesprochen mit dem Titel 3 gegen 1, die Show der Champions, wo es darum ging, dass 10 Champions in ihrer Disziplin antreten gegen, der Name sagt, 3 Menschen, die eben den Ehrgeiz besitzen, sich gegen diese Leistung der Champions zu behaupten. Und wir haben alle damals ja schon gesagt, das erinnert so ein bisschen an die ProSieben-Sendung, die Joko mal hatte, Beginner gegen Gewinner. Und jetzt ist klar, also bisher stand fest, dass Elton auf jeden Fall dazu gehört. Er wird also noch eine weitere RTL-Show quasi, in dem Fall nicht moderieren, aber zumindest fester Teil dieser Sendung sein. Und jetzt stehen die beiden anderen, denn 2 fehlen ja noch für diese Show, fest. Und das wird zum einen sein Knossi. Gut, ist immer da, hat immer Bock, guckt, alles klar.
Der Lacher war jetzt auch kein ich mach mich lustig, sondern einfach genau das, was sie sagen. Der hat einfach Lust und ist natürlich sofort mit dabei.
Logisch. So, und Tim Melzer.
Auch das ergibt für mich sehr viel Sinn.
Aber auch eine Dreier-Kombo, wo ich mir nur nicht sicher bin, brauchen wir die, haben wir auf die gewartet oder nicht? auf jeden Fall wild. Also Elton, also ich sehe gerade das Bild nochmal vor mir, Elton, Knossi und Tim Melzer.
Die drei Damen vom Grill, ja. Stimmt schön.
Aber kann gut werden. Ich meine, die Zutaten sind auf jeden Fall da, ne? Es ist ja immer die Frage, wie die Show dann am Ende aussieht. Aber alleine Knossi und Tim Melzer ist natürlich schon eine Nummer. Kann ich mir sehr gut vorstellen, so ein Format, muss ich sagen. Vom Ehrgeiz her, vom Engagement her.
Das ist es eben. Also,
und Elton haben wir auch noch.
Ja, ich wollte gerade sagen, die beiden kompensieren so ein bisschen die sinkende Laune von Elton bei der Moderation vielleicht.
Wer moderiert sie nicht?
Achso, so in dem Teil.
Ja, er ist einer der drei, der gegen diese Champions, die dann eben hier auftreten, also Olympiasieger, Weltmeister, Weltrekordhalter und so weiter, wird da antreten, nicht moderieren.
Naja, ich meine, vielleicht ist das genau der Kniff. Ne? Also vielleicht ist da die Begeisterung einfach höher, wenn er es nicht moderiert.
Moderieren wird Laura von Torra. Mhm. Und gucken wir mal, wie es denn ausgeht. Im Übrigen habe ich neulich, wo wir gerade hier von Elton und Wettbewerb reden, es gibt ja diese Fast-Channels. Mhm. Ne? Und ich bin neulich über einen gestolpert, weiß ich mehr, wie der hieß, also irgendwas mit Comedy und war wahrscheinlich von Brainpool und MySpaß. Und da lief tatsächlich hintereinander einfach alle Folgen von Elton vs. Simon. Hier die Kenny vs. Benny Version aus Deutschland, Anfang der 2000er. Und aber wirklich noch die Originalfolgen, also nicht die Show. Es wurde nachher auch als Show gemacht, live. Mhm. Im Studio, sondern wirklich in diesem Loch. Oh Gott, 2001.
Wer kann mehr Pornos gucken ohne Erektion?
Ja, da habe ich reingesetzt.
Die Folge war es auch noch.
Oh ja, Gott, oh Gott. Aber es waren Mini-Wettbewerbe. Also es war nicht, es gab ja ansonsten immer so ein, wer verdient mehr Geld innerhalb von einem Tag oder sowas. Oder wer kann am meisten zunehmen oder abnehmen?
Ja, das Abnehmen. Und die Folge habe ich auch gesehen. Das war auch, also ja. Da hat man schon gemerkt, dass Elton gar nicht gewinnen will. Weil Simon sich beim vorm Wiegen hat er erstmal ordentlich Wasser getrunken, so 5 Liter oder sowas.
Und hat sich nicht sogar Simon Gosejohann noch einen Zahn ziehen lassen, weil er irgendwie dachte, sind auch nochmal 10 Gramm.
Auf jeden Fall war da mehr Motivation dabei zu gewinnen.
Ja, das stimmt. Ja, aber wirklich genau die Folge habe ich reingeguckt, so 5 Minuten, weil es einfach so, oh krass, wie alt ist das denn? Also es sieht auch so alt aus alles, alle 4:3 auf 16:9, glaube ich, hochgezogen und SD-Qualität und wirklich so Anfang der 2000er Jahre Fernsehqualität. Daran sieht man, wie alt das eigentlich ist. Und natürlich auch bei Simon nicht mal so, aber bei Elton natürlich, sind auch die Jahre jetzt nicht so spurlos vorübergegangen. Da sieht man halt auch, krass, das ist einfach 20 Jahre her. Leck mich am Arsch.
Ja, ja. Und wer, ich weiß nicht mehr, wer gewonnen hat.
Soweit habe ich nicht durchgehalten. Also ich
habe ich leider befürchtet, ja.
Ja, ich habe nur so 3 Mini-Wettbewerbe geguckt und dann war wirklich, wer kann am längsten Porno gucken, ohne eine Erektion zu bekommen. Wo sind diesen Latex?
Damit man es auch auf jeden Fall sieht.
Ja, oh Gott. Naja, also Elton hat in Sachen Wettbewerb auf jeden Fall, hat er Erfahrung, ne? Weiß jetzt nicht, ob das jetzt weiterhelfen wird bei der Show. Der Champion, egal. Hermes, ich habe ihn gerade eben schon so ganz subtil ins Spiel gebracht, denn witzigerweise haben wir uns vor einigen Wochen aus traurigem Anlass darüber unterhalten. Hans Meiser ist ja vor kurzem verstorben. Mhm. So. Und Sie erinnern sich an unser Gespräch, als ich noch über Notruf philosophiert habe und das viel zu kurze Mikrofon von Hans Meiser, das er immer in der Hand hielt, ja, also ohne Stiel, ja. einfach nur so dieser Windschutz quasi. Und jetzt wurde angekündigt, also vor 2 Wochen, aber nach unserer letzten Folge, dass Sat.1 eine Neuauflage des RTL-Hits Notruf auflegen wird. Und zwar wird es schon ab dem 22. April losgehen, werktags, also ein Daily-Format, 18 Uhr. Und wenn Sie es noch nicht gelesen haben oder mitbekommen haben, raten Sie mal, wer könnte denn jetzt Notruf moderieren? Also moderieren ist ja immer, die stehen ja meistens, wie Hans Meiser dann auch, immer bei irgendwelchen Ersthelfern und interviewen die oder in so einer Rettungsleitstelle, ne, wo hier laufen die Anrufe ein, wo es ein bisschen erklärt wird. Mhm. Wer könnte es machen? Kleiner Tipp. Es ist ebenfalls ein früheres RTL-Gesicht. War lange nicht mehr im Fernsehen. Tatsächlich ähnliches Genre, wofür sie bekannt wurde, wie Hans Meiser. Und es ist eine Frau, habe ich ja jetzt schon verraten. Und jetzt kommen sie.
Ähnliches Genre, also Talkshow.
Mhm. Gut, da gibt es 75 Stück, die ja damals liefen. Ne? Aber versuchen Sie mal, so ein Blindtipp.
Ach, jetzt ist mein Problem, ist, dass mein Namensgedächtnis heute wirklich noch im Bett liegt und das nachmittags.
Ja, das wecken wir. Beschreiben Sie oder umschreiben Sie, wer Ihnen im Kopf
Moment. Bärbel Schäfer.
Richtig.
Okay. Weil ich habe wirklich, mir ist nur der Vorname eingefallen, hätte ich sagen, das macht die Bärbel. Ja, das hätte ich jetzt nicht bringen
wollen. Bärbel macht's. So hieß es in der Chefriege von Sat.1. Ja, tatsächlich. Also Bärbel Schäfer war ja die ganze Zeit auch im Radio immer noch zu hören, beim Hessischen Rundfunk, glaube ich. Und so gesehen kam back ins Privatfernsehen und dann noch mit einem täglichen Format und einem Format, das früher auf RTL lief. Irgendwie kommen da sehr viele Dinge zusammen. Hm. Ja, ich meine, ne, warum nicht? Notruf ist das Original der Rettungs-Doku-Soaps quasi im deutschen Fernsehen. Auch wenn es ja auch nur eine Adaption ist.
Ja gut, das ist ja sehr, sehr häufig der Fall. Eine Adaption kann sich ja auch wirklich über das Original erheben. Das ist ja kein Problem.
Und ich bin persönlich gespannt, ob ich dann immer noch so ängstlich davor sitze wie damals als Kind, als ich es geguckt habe. Ich wusste als Kind auch schon, das ist alles nachgestellt. Und dann haben sie ja auch immer so versucht.
Dramatisierung.
Ja, überdramatisiert, muss nicht stimmen. Und dann haben sie auch immer versucht, die Darsteller so zu wählen, weil es gab dann immer die abgesetzten O-Töne mit den tatsächlichen Opfern oder Rettungssanitätern, die diesen Fall quasi damals betreut haben. Und da haben sie immer versucht, Leute zu finden, die so ähnlich aussahen. Deshalb habe ich das auch schon als Kind gecheckt. Ah, das ist nicht echt. Da war kein Kamerateam dabei, als der Typ vom Baumstamm überrollt wird. Oder seine Hand im Schaufelbagger eingeklemmt wurde. Das waren so die Notrufklassiker. Aber trotzdem, man wusste schon, worauf es hinausläuft. Als Kind habe ich oft weggeguckt, weil ich dachte, oh nee, kann ich nicht sehen. War sehr echt gemacht. Also für damalige Verhältnisse, was man so für echt hielt. Bin ich gespannt, ob wenn dieses Gefühl nochmal rüberkommt, hat Sat.1 alles richtig gemacht.
Ja gut, wenn es bei Ihnen noch ankommt, dann haben Sie sogar sehr, sehr krass was geleistet, denn Sie sind ja jetzt auch keine 12 mehr.
Genau, ja, das meine ich. Aber vielleicht ist es mir am Vorabend auch zu harte Kost, vielleicht um 18 Uhr. Mal gucken, muss ich entscheiden. Also Bärbel Schäfer moderiert Notruf. Dann gibt es weitere Neuigkeiten aus dem Sat.1-Programm, jetzt der große Sat.1-Block. Denn es gibt Neuigkeiten am Nachmittag. Da wird ja immer wieder versucht, Programmfarben zu finden, sei es erstmal Scripted Reality. Dann hat man es ja versucht mit Magazin, mit Live-Magazin am Nachmittag und so weiter und so fort. Und jetzt kommt man wieder zum Klassiker zurück. Ein Genre, was einfach im deutschen Fernsehen nicht tot zu kriegen ist. Und also wenn das nicht mehr klappt, dann weiß ich auch nicht. Ne? Es geht um Kochen. Ja, ganz klar, Kochen. Und es gibt zwei neue Formate im Nachmittagsprogramm von Sat.1, die demnächst zu sehen sein werden. Und zwar, das erste heißt Drei Teller für Lafer mit Stefan Teller, richtig?
Ja, mit einem gewissen Herrn Lafer. Ja.
Natürlich, mit Johann Lafer. Da geht es darum, dass drei Hobbyköche antreten aus jeweils unterschiedlichen Generationen, also verschiedene Altersgruppen. Und Johann Lafer gibt ein Motto vor, die müssen das Gericht dazu kreieren und am Ende wird verkostet und dann heißt es Glückwunsch, schmeckt
lecker.
Nicht.
Eins von beiden wird es schon sein.
Genau, ja. Das wäre vielleicht der bessere Titel, ne? Glückwunsch, lecker. Aber so ist ja. Drei Teller für Lafer, weiß man, was man bekommt. Ne? So. Und dann geht's weiter. Wird im Übrigen produziert von den Fernsehmachern, die ja eigentlich auch sehr viele oder lange Zeit sehr viele Kochshows fürs ZDF produziert haben. Unter anderem immer noch die Küchenschlacht. Haben also eine gute Kompetenz auf dem Gebiet. Und dann geht's aber weiter. Es gibt nämlich dann direkt danach am Nachmittag ein weiteres Kochformat. Und zwar in diesem Fall mit Alexander Kumpner. Und zwar das Schnäppchenmenü. Ein echter Schnapper. Es gibt ein Budget von 20 Euro und daraus muss man ein Drei-Gänge-Menü kochen. Könnten Sie das haben? 20 Euro.
20 Euro Zutaten, daraus ein Drei-Gänge-Menü.
Mhm.
Also es kommt immer auf die Zutaten an.
Jesthörtchen kostet wie viel?
Wenn Sie für 20 Euro nur Chilischoten kaufen und ich darf nichts dazugeben, wird es ein bisschen einseitig. Aber generell drei Gänge heißt ja nur Vorspeise, Hauptspeise, Nachgang. Also das ist easy. Mhm.
Gut, dann könnten Sie sich ja noch bewerben, theoretisch. Nein, ich weiß, wir sind ja nur für neue Kochkonzepte verantwortlich.
Die nie umgesetzt werden, ja. Deswegen bin ich bin so ein bisschen auch, habe ich zur Ruhe gesetzt, was das angeht. Es kommt ja nichts. Also die verpassten Chancen, die sich das Fernsehen da entgehen lässt, ist, naja, gut.
Ja, Sie sagen es.
Muss jeder selbst wissen.
Absolut. Also darf sich auch keiner beschweren nachher, ne? Da will ich wirklich keine Beschwerden
durchlassen. Ich möchte keine Beschwerden hören, dass sie keine Quote mit einer Sendung gemacht haben, die sie nicht produziert oder ausgestrahlt haben.
Richtig, ja. Von der sie noch nie was gehört haben, weil sie uns nicht hören.
Genau.
Also das ist wirklich, da muss keiner nachher kommen.
Wenn der Prophet nicht zum Berg kommt, dann ist es halt so. Punkt.
Lassen wir nicht mit uns diskutieren, wo keiner diskutiert will. Ah, sehr schön. Also zwei neue Kochformate. Mein Gott, vielleicht richten die es ja. Ne? Kochen geht eigentlich ja immer. Und ich finde, es sind auch zwei gute Namen. Vielleicht klappt es ja. Weiter geht's, Herr Hammes. Sat.1 hat eine neue Kuppel, Flirt, Liebes, Hochzeits. Jetzt findet euch doch endlich mal Show im Programm. Und zwar ab dem 17. April, immer mittwochs, 20.15 Uhr, heißt es, ich glaube, wir haben es hier schon mal im, wahrscheinlich letztes Jahr, irgendwie im Sommer, als das Programm präsentiert wurde, schon mal erwähnt. Es heißt nämlich Gestrandet in den Flitterwochen. Ist eine dänische Adaption, heißt dort Stranded on Honeymoon Island. Und der Titel in dem Fall gut übersetzt, wurde auch schon nach Australien, Portugal und in die Niederlande verkauft. Und das Konzept ist relativ simpel, erinnert so ein bisschen auch an Hochzeit auf den ersten Blick. Denn es gibt 12 Singles, die sich quasi beworben haben. Es gibt ein Ja-Wort, das natürlich nicht rechtskräftig ist. Ne? Also es kann danach auch wieder aufgelöst werden. Aber es ist natürlich für den Effekt gut, wenn man sagt, jo, mache ich, lasse ich mich drauf ein. Und mit einem Unbekannten, also sie kennen sich vorher nicht, geht es dann auf eine einsame Insel im Indischen Ozean. Das hört sich an wie aus Schwiegertochter gesagt. Die einsame Insel im Indischen Ozean mit der illustren Ida und dem
inbrünstigen Igel. Ein Igel macht mit, frag mich nicht warum. Das Alphabet gab das gerade eher.
Ingolf, so lasse ich jetzt. Ingolf. Aber stimmt. Gut, Igel ist auch okay. Gibt da keinen Kontakt nach außen, wird natürlich alles mit Kameras begleitet, kein Austausch mit Freunden, keine Ablenkung. Man konzentriert sich wirklich nur aufs Wesentliche, nämlich auf die eine Person, die einem am meisten bedeutet, nämlich dem Typen, den man noch nie vorher gesehen hat. Da muss man sich wirklich dann mal einfach im Indischen Ozean drauf einlassen und sagen, hier sind unsere Flitterwochen. Schatz, darf ich dich Schatz nennen? Ist das okay für dich? Weil wir sind ja verheiratet. Gucken wir mal, ne, ob es dann am Ende auch dabei bleibt oder ob man die Scheidung einreicht.
Hallo Vibe.
Hallo Vibe.
Ja, keine Ahnung. Genau. Ehe Vibe, Ehekerl, wie auch immer man sich dann anspricht. Also
Typ.
Typ. Macker.
Mensch. Oh. Typ Macker Mensch, auch ein neuer Podcast.
Menschlicher Macker-Typ. Ich fände es ja tatsächlich schön, wenn sich da so Paarungen geben, die sich auch ein bisschen lustig machen darüber. Die genauso einfach mal ein bisschen Quatsch machen, weil A, weiß man dann, A, zwischen denen hat es wirklich ein bisschen gefunkt, selbst wenn es nur freundschaftlich ist. Und B, ist es einfach unterhaltsamer, wenn jemand sich die Situation auch ein bisschen auf den Keks nehmen kann.
Humor ist doch auch immer sehr wichtig, Hermes.
Und witzig.
Naja, nee. Hab kurz überlegt.
Ansichtssache, aber, Sie haben recht.
Ja. Aber nee, nicht immer. Gut, also, das quasi ein sehr buntes Line-up, ne? Von Kochen am Nachmittag bis hin zu Notruf mit Bärbel Schäfer am Vorabend und dann strandet man in Flitterwochen im Indischen Ozean. Sat.1. Ich drück dich. Nee, wie ist der Slogan?
Ja.
Powered by Emotion.
Alle richtig, glaube ich.
Alle richtig. es gibt eine Aufzeichnung, wo noch nicht sicher ist, ob wir die überhaupt jemals zu sehen bekommen. Ich persönlich hoffe irgendwie drauf, denn involviert ist Oliver Kalkofe. Der moderiert nämlich eine neue Panel-Show, die jetzt quasi in diesen Tagen, Ende März, in München aufgezeichnet wird. Auftraggeber ist noch nicht so ganz klar. DWDL hat darüber berichtet, vermutet wird der WDR, also öffentlich-rechtlich auf jeden Fall. Und produziert wird es von den Burda Studios. Es wird eine Comedy-Panel-Show mit Oliver Kalkofe, also der moderiert, so wie ich das hier verstehe, ne, weil andere Namen sind da nicht bekannt. Und das Konzept allerdings erinnert jetzt schon sehr, muss ich sagen, nachdem ich es jetzt mal durchgelesen habe, an Genial daneben. Denn es geht um Comedians, die bizarre Fragen beantworten sollen. Also hier steht auch ein Beispiel. Warum sich Frauen im 16. Jahrhundert Äpfel unter die Achseln steckten?
Ist die Antwort auch dabei?
Richtig, 500 Euro. Nee, die ist hier nicht dabei. Das steht nur in den Ankündigungen für die Termine, für die Aufzeichnung. Und das Ratepanel steht hier auch, sehe ich gerade. Wollen Sie Namen?
Namen, gerne.
Ich stelle mir jetzt leider automatisch vor, sorry, Oliver Kalkofe, liebe Grüße, dass es einfach das Genial daneben Studio ist, der statt Hugo Egerwahl sitzt da Oliver Kalkofe. Aber ist vielleicht gar nicht so schlecht fürs Mindset, denn die Namen, die jetzt kommen, stellen wir uns auch im Genial daneben Panel vor, ob das passen würde. Oder ob wir irgendwo sagen, okay, weiß ich jetzt nicht ganz was anderes. Also, ja, passen Sie auf. Einmal Thorsten Sträter.
Mhm, super.
War auch schon bei Genial daneben, passt. Rick Cavanian. Auch schon oft bei Genial daneben, passt. Olaf Schubert war, glaube ich, auch schon bei Genial daneben. Also gute Namen, absolute gute Runde. Absolute gute Runde. Oh. Ja.
Also wann läuft jetzt nochmal diese neue Staffel von Genial daneben?
Die läuft aktuell bei RTL 2.
Aber es ist halt wirklich sehr, sehr nah dran jetzt.
Ja, ja. Also ich bin gespannt. Konstantin Entertainment, produziert er genau daneben. In dem Fall ist es also nicht Konstantin. Aber mal sehen, wo dieses Format dann auftauchen wird von den Burda Studios. Ne? Und wie es heißt. Also fällt Ihnen noch ein guter Name ein? Vielleicht können wir ja inspirieren, weil ich glaube, im Gegensatz zu Vox hören die Burda Studios und der WDR hören uns. Also da können wir vielleicht nochmal liebe Grüße hinschicken und einen guten Namen. Ich geb Ihnen noch zwei andere Inspirationen, denn auch das haben die Kollegen, liebe Grüße an Manuel Weiß von DWDL hier nochmal recherchiert, es gab ähnliche Panel-Shows bereits im Bayerischen Rundfunk und im WDR 2018 mit den Titeln Was ist das denn? Und wer hätte das gedacht? Also das waren die Versuche, die gescheitert
Sachen
sind.
Sachen
gibt's, natürlich.
Also ein typischer Vorschlag wäre natürlich einfach ganz offensichtlich sowas wie brillant falsch, ja. Statt genial daneben. Also
nee, wird's witzig.
Hast du Antworten? Also es ist leider, wenn das Konzept so kopiert ist, dann, oder es muss ja noch nicht mal kopiert sein, das ist ja nur die Ausgangsbasis, aber dann ist man sofort versucht, einfach nur Varianten von anderen Shows zu nehmen als Namen. Das ist sofort in einem drin.
Das ist ja Quatsch. Vielleicht auch, ne? Einfach sowas, also ich denke halt eher so in Richtung WDR und wenn wir hier, was ist das denn? Wer hat das gedacht? Vielleicht auch mal einfach eine Aussage.
Wer hätte es gewusst?
Ja, Fragezeichen immer besser, glaube ich. Ne?
Ja, ist immer eine Aufforderung. Ich hätte das schon gewusst. Ja, ja, klar. Bewirb dich.
Seid ihr dumm? Sowas auch vielleicht. Ja, einfach mal ein bisschen provokanter beim WDR.
Das weiß man doch. Ja.
Hast du eine Ahnung? Ja, gut. Ja, lassen wir. Komm. Vielleicht ja irgendwann demnächst, aber wir merken es uns schon mal für den nächsten Titelschmutz. Vielleicht finden wir dort die Antwort.
Also, das ist auch gut. Vielleicht finden wir die Antwort.
So, damals gut. Doch. Danke. Ja. 500 Euro für mich. Danke,
Hugo. Ist aber schön, egal wie die Sendung läuft. Hauptsache, am Ende kriegen Sie 500 Euro.
Das ist mir auch scheißegal, wer mir die gibt. Also, ob Oliver Kalkofe oder Hugo Egon Balder. 500 Euro nehme ich immer. Ne? Also, ja. Sie nicht?
Dann gucken wir uns drauf an.
Naja.
Geschenk 500 Euro Schein, da gucke ich mir die AGB doch nochmal an. Also.
Aber doch nicht bei den Burda Studios. Naja, Gut, Herr Hermes, ich mache noch ganz kurz weiter mit unserem, wir haben heute kein Wehrspiel drin, aber ich habe trotzdem so ein...
Entschuldigung, ich mache die Star Wars nur sofort kürzer jetzt.
Als danke. Achso, das ist der kausale Zusammenhang. So
habe ich
es gesehen.
Jetzt war das langsam verstanden.
Ja. Scheiße. Na gut, dann ziehe ich die News jetzt doch nochmal zurück. Wir müssen natürlich trotzdem so ein bisschen Reality müssen wir hier abbilden. Und Amazon Prime Video hat jetzt angekündigt, die größte Reality-Wettbewerbsshow aller Zeiten und von allen, die noch kommen, zu produzieren. Also wir reden hier nicht von einer deutschen Produktion, sondern eine internationale Prime Video-Produktion, die aber runtergebrochen wird natürlich auf alle Märkte. Mit dem YouTube-Star Mr. Beast.
Ich hoffe ja immer, wenn jemand Mr. B, dass es mit auf dem N endet, damit ich mich freuen kann.
Nee.
Aber Mr. Beast eben. Okay.
Jimmy Donaldson heißt der Gute, der hinter Mr. Beast steckt. Content Creator auf YouTube hat, schätzen Sie mal, wie viele Abonnenten?
2 oder ein dreistelliger Millionenbetrag?
3.
277.
Hermes sagt 277? Aber sehr gut. 244 Millionen.
Ja, okay. Also
ja, den gebe ich Ihnen. Da würde ich im Jahresabschlussquiz sagen, komm.
Die 33 Millionen, das sind E-Bots aus Russland. Das ist ja
genau, die können wir abziehen. Ne? Ja. Einmal bereinigen und dann passt das schon mit 244 Millionen. So, auf jeden Fall die neue Show, da ist ja auch noch gar nicht so viel bekannt, aber man wirft jetzt schon mit Superlativen um sich. Er wird es auch selbst moderieren und produzieren und es soll den größten Einzelpreis in der Geschichte des Fernsehens und im Streaming geben.
Ich dachte ein 70.000 Kilometer langes Baguette.
Das wäre witzig.
Ja.
Wie wird's witzig? Mit einem Baguette. Das ist völlig korrekt, ja. Und es sind mehr als 500 Euro. Auch das kann ich jetzt schon mal sagen. Denn das wissen wir, ist die Standardbasis im Privatfernsehen in Deutschland. 500 Euro. Hier reden wir von 5 Millionen US-Dollar. Und es soll, und jetzt kommt direkt die nächste Superlative, wo man hier noch gar keine Infos rausgerückt hat, ne? Da bin ich immer skeptisch erstmal. 1000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer sollen um dieses Preisgeld kämpfen.
Messerkampf oder was?
Also ich kann es jetzt auch nicht ausschließen, weil es steht hier einfach nicht.
Ich habe einfach Angst, dass man bei 1000 Teilnehmern und 5 Millionen, dass bei der Summe, dass da wirklich einige durchdrehen.
Ja, also es kommt drauf an, was man da machen muss, ne? Und vor allem, ich check noch nicht so ganz größte Reality-Wettbewerbsshow. Sehen wir da Reality-Leute oder ist es nur das Genre Reality, weil so viele Menschen einfach, also unbekannte Menschen da auf einmal
wirklich sind? Haben wir in Deutschland schon 1000 Reality-TV-Aussteller?
Ja, locker, hallo, Entschuldigung.
1000 ist viel. Du darfst ja nicht vergessen, dass die sich ständig alle recyceln durch die Sendung.
Ja, aber es kommen ja auch ständig Leute dazu.
Ja.
Also gucken Sie allein mal, wie viele Kandidaten es jetzt schon beim Dschungelcamp gab in den ganzen Jahren.
Ja, was sind wir immer noch nicht im, also sind wir im niedrigen Dreistelligen, wenn überhaupt.
Also sagen wir mal, Prime Video hier in Deutschland hat mit The 50 ja immerhin schon 50 zusammenbekommen.
Ja, man würde es, glaube ich, gerade so schaffen, wenn man da wirklich auch historisch zurückgeht, weil die Leute müssen ja auch wollen. Ich meine, klar, bei 5 Millionen ist die Motivation hoch, gebe ich zu.
Wo würden wir anfangen? Wer ist Nummer 1? Also wer ist Patient 0 der Reality Stars?
Zlatko.
Nee.
Noch vorher?
Ich würde ja noch die Fußbräuchs im WDR.
Lief das vor der ersten Big Brother?
Ja, das war in den 70ern.
Wirklich?
Ich glaube schon.
Ach ja, stimmt.
Die Fußbräuchs im WDR. Also hat man damals natürlich noch nicht so als Reality-Doku irgendwie.
Ich meine, sie wurden dann nachher dann irgendwie zu Reality-Stars in der Phase, wo es den Namen dann auch gab. Aber
1979.
Ja gut, okay, wenn wir so weit zurückgehen, so einen großen Rahmenspann, kämen wir auf 1000 Leute. Man könnte ja auch sagen, und die 30 jetzt, das ist Auffüllmaterial, das ist jetzt auch eine Reality-Sendung. Aber das ist, ich fände es dann wirklich spannend zu sagen, hier haben wir die Gruppe Bachelor, also lauter so Typen, die irgendwie, deren Hemden zu eng ist, sind. Und
jetzt sehe ich die so wie beim Familienduell winkend reinkommen.
Genau. Dynamisch, also, ja. Ihr denkt also, ihr habt euch gut auf diese Sendung vorbereiten können, indem ihr damals versucht habt, um eine Frau zu balzen und euch nicht gegenseitig aufzuessen in der Villa. Es geht aber heute um bla 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 hier. Einmal abheften, einmal der deutscheste Sport der Welt hier. Mach mal Ablage im Büro. Keine Ahnung, was da als Aufgabe stehen wird. Aber ich glaube nicht, dass das reine Reality-Kandidaten sein werden. Wir reden nur so lange darüber, weil das eine witzige Vorstellung ist.
Absolut. Naja. Aber jetzt schlagen wir direkt die Brücke, denn RTL Plus, und da sind wir eigentlich direkt beim Thema, hat angekündigt, also man hat sich erstmal selbst wahrscheinlich die eigene Plattform angeguckt und hat festgestellt, wir haben sehr viel Reality-Programme. Ne? So. Und das war sehr überraschend. Und deshalb hat man jetzt gesagt, warum nicht einfach, also sie sind, kommen ja eh alle aus unseren Formaten und dann verstreuen wir sie ja auch und lassen auch mal andere Sender vielleicht dran teilhaben. Mhm. Aber eigentlich sind wir die Schmiede der Reality-Stars. Ne? Also bei uns schlüpfen sie, bei uns vermehren sie sich, bei uns balzen sie umeinander. Haben wir alles im Programm. Und deshalb verleiht RTL Plus diesen Herbst erstmals die Reality Awards. Ja. Man macht einfach aus dem Ding jetzt eine Preisverleihung und sagt, wenn es schon Streamer Awards gibt für den.
Ich brauche die Kategorien, ansonsten ist es wertfrei.
Ich glaube, die stehen tatsächlich noch nicht, aber auf die bin ich auch schon sehr gespannt.
Sowas wie bester Moment. Ja,
das ist die Frage.
Kuss oder so. Keine Ahnung. Ja. Formate kann man natürlich auch prämieren, logisch.
Ja.
Aber irgendwie bester Austausch, bestes Duo. Ich fände es halt gut, wenn es wirklich so inhaltlich wäre, weil es erzählt ja irgendwie selten Leute von, weißt du, die Staffel war gut. Klar, das machen die Hardcore-Fans. Mhm. Aber worüber man wirklich redet, ist ja irgendwelche Schlagabtäusche und Geschichten und Spiele, die gemacht worden sind.
Beste Memes.
Ja, Momente. Ne? Und wenn man das in diesen Awards abbilden kann, halte ich das für okay. Ich meine, ich habe dem ganzen Genre nichts, aber ich fände es einfach so wertfrei zu sagen, das war die beste Sendung, das war der beste Finalist, das waren die besten Klamotten, keine Ahnung, was man da noch machen kann. Sondern da muss man wirklich den Charakter von den Leuten und die witzigen Momente und interessanten Momente in den Vordergrund stellen. Könnte ja auch sowas geben wie der deepeste Moment, wo es wirklich mal authentisch geworden ist. Man gesagt hat, und da ging es mir richtig kacke und das war glaubwürdig, wenn man das prämiert. Das fände ich gar nicht schlecht.
Ich glaube, auch in die Richtung geht's, wenn ich hier lese, also es wird zwar auch der einzig wahre Reality King oder die unbestrittene Queen gekürt. Wahrscheinlich ist das dann so, ne, der Preis der Preise. Ja. Aber es geht auch um die schönsten und emotionalsten Momente. Aber jetzt ist die Frage, ist das nur sehr auf Person? Also kann eine Person, weil sie für den besten Moment gesorgt hat oder den schönsten, als Reality Queen oder King gekürt werden? Oder sind es Rubriken? Ich wäre auch für Rubriken, aber da gibt es dann wahrscheinlich vorher nochmal genauere Info.
Eine schließt ja das andere nicht aus. Ich glaube, eine gute Mischung wäre halt wirklich traditionell und sowas, was die MTV Movie Awards, glaube ich, immer noch haben, so Best Kiss und sowas, ist natürlich bei Filmen wesentlich dankenswerter, ne? Und da kann man sich schon gute Vorbilder reinholen. Deswegen.
Ja.
Also ich wünsche viel Erfolg und dass das eine gute Sendung wird, wie immer. Werde es leider nicht gucken.
Publikum darf abstimmen. Bei RTL Plus gibt es die Verleihung dann im Stream zu sehen. Und ich glaube, es ist aber auch ein ganz guter Überblick, den man sich mal so wieder verschaffen kann. Wen gibt's eigentlich gerade aktuell? Ne? Also vielleicht muss man auch dann nicht mehr alle Sendungen gucken, guckt einfach nur die Streaming Awards, Reality Awards. Und dann weiß man grob, mit wem man es wieder zu tun hat. Wer oder vielleicht auch so eine Kategorie fände ich auch ganz gut. Bestes Dschungelpotenzial. Sowas wäre schon sehr witzig.
Ja, also da kann man redaktionell einiges rausholen für das Genre und man könnte auch, wenn man halt vor allen Dingen mit verschiedenen Sendungen zusammenarbeitet, sagen, ey, wir haben hier ein Intro und Überblick, der ist moderativ gedreht worden im Container oder von mir aus, wenn man es vorher geplant hätte, hätte man es ja sogar im Dschungel eine Moderation machen können. Das wäre cool gewesen, glaube ich. Aber wird wahrscheinlich nicht passieren.
Nun gut, wir werden es erleben und abwarten. Und in dem Fall wäre ich tatsächlich durch, Hermes, mit Fernsehen. Also mit der Rubrik auch. Ne?
Für immer.
Für immer, ja. Ich höre auf mit dem Fernsehen. Mal jetzt ganz was anderes.
Radio.
Woher kenne ich das? Ach so, vom Dieter Bohlen Hörbuch. Das war doch auch so ein Snippet bei Raab auf dem Nippelboard. Ich höre jetzt auf mit Musik machen.
Tschüss, du Betrüger.
Neidengeflüster.
Habt ihr einen Deal am Wickel? Für diese 100.000 Mark. So, erzählen Sie uns doch. Ach nee, wir sind im Weibengeflüster. Das stimmt. Ich bin schon im Filmbereich. Oh Gott.
Sie wollen unsere Feierabend machen.
Ja, das sowieso. Aber stimmt, ihr habt noch kommentiert zur letzten Folge, die ein bisschen länger zurückliegt. Es ging um einen Tag im Big Brother Container unter anderem. Und Sport 1 mit mehr Entertainment, RTL 2 mit Showoffensive und so weiter und so fort. Wir schauen einfach mal.
Ja, es war die Folge 457 und unter anderem Anti Horst hat geschrieben, guten Abend, Herr im Container, Mann, Klammern Körper, und nicht im Container / Weidenmann, in Klammern Hammes. Die Folge war wie immer ein sehr lesendes Tröpfchen Milch für die Ohren. Eklig, einfach nur eklig die Vorstellung. Übrigens als kleine Info zur Apothekenumschau. Es ist schön, dass die immer wieder Thema bei uns ist. Ich meine mich zu erinnern, dass die in Anführungsstrichen Rentner Bravo tatsächlich es irgendwie geschafft hat, sich von den Apotheken kaufen zu lassen, zu müssen. So, was haben wir hier? Apotheker müssen die Hefte vom Verlag kaufen, um sie dann kostenfrei in der Apotheke anzubieten. Ach so rum. Ich dachte, der Verlag hätte sich kaufen lassen. Ebenfalls Gedächtnisprotokoll, also das alles ne, ohne Gewähr hier. Das Heft ist bei der Zielgruppe so gefragt, dass Leute wohl teilweise ihre Abholung vom Veröffentlichungsdatum des Heftes abhängig machen, was bei einigen Apothekern bereits als grob fahrlässig eingestuft wird. Quelle irgendeine Internet-Doku. und da muss ich sagen, es ist alles nachvollziehbar für mich. Also es gibt viele Leute, die wirklich, wirklich stark auf die Apothekenumschau abfahren, so wie ich früher auf die Bäckerblume wegen der Witzeseite. Und dann kann ich mir schon vorstellen, wenn man sich regelmäßig im bestimmten Alter immer die gleichen Medikamente holt, dass man sagt, ah, dann gehe ich halt 2 Tage ohne meine Pillen und dann hole ich mir das erst. Dann kommt ja die neue Apothekenumschau, sonst muss ich nochmal extra in die Apotheke. Nee. Ja, bitte nicht machen.
Teilweise sind die Wege weit.
Ja, aber mittlerweile, na gut, es kommt mal drauf an, wo man wohnt und wie man wohnt. Ne? Es gibt aber mittlerweile auch Tablettenbringdienste sogar von Apotheken angeboten. Oder man hat vielleicht auch noch Verwandtschaft, die das für einen machen kann. Mal gucken. Ich sage einfach nur, bitte verzichtet nicht 2-3 Tage auf die Tabletten, nur um dann Tipps zu bekommen gegen Gürtelrose im in der Apothekenumschau. Das ist es nicht wert.
Was bringen Tipps, wenn man es hat?
Ja, eben.
Auch ist also. Und dann hat Anti Horst noch auch was zur Chronistenpflicht, weil wir uns mal wieder an unser eigenes Produkt hier nicht mehr gut genug erinnern. Ja. Was war mit Mole Adebise eigentlich und der Kuh, die aberkannt wurde oder er nicht bekommen hat, erklärt auf, Hermes.
Ja, er schreibt, Mole Adebisi wurde die Kuh der Herzen aberkannt, als er Sarah Kuttner öffentlich als rassistisch betitelte. Es klingt schwierig, ne? Größeres Thema, aber in einem Satz zusammengefasst ist das so korrekt.
Ja. Ja. Sehr gut. Vielen Dank für die Aufklärung, auch im Namen von uns. Mhm. Markus hat noch kommentiert. Moin auf die Weide. Die Show-Offensive bei RTL 2 war auch Thema letzte Folge. Finde ich gut und hoffe, dass es bei, oh, da ist ein Experte am Start, DPIH. Der hat die Dispos gelesen. Der Preis ist heiß. Und Glücksrad weitergehen wird. Genial daneben ist eh immer toll. Nightwash habe ich früher immer gerne gesehen und dort auch Künstler wie das Lumpenpack oder Felix Lobrecht für mich entdeckt. Also er hat quasi damit alle Sendungen genannt, um die es in dieser Offensive ging. Ist ja nochmal wichtig. Ich hätte sie jetzt schon nicht mehr aufzählen können, um ehrlich zu sein. Zu den Sendern von 2001, ach stimmt, zu Nightwash, da wussten wir auch nicht mehr.
Ja, ich warte immer noch auf das Struktogramm oder das Tafelbild.
Ja, ich lese es jetzt vor. Hermes, Sie können es mitschneiden, dann die KI füttern.
Und auf gar bekommen, keinen Fall füttern doch, ich irgendeine KI heute.
Und bekommen das dann raus.
Die also, können sich ja Essen schön selber suchen.
Zu den Sendern, schreibt Markus. Von 2001 bis Weihnachten 2006 lief Nightwash beim WDR. Okay. 2003 und 2004 zeitweise auch im Ersten. 2007 bis 2009 lief Nightwash bei Comedy Central und dann zwischen 2009 und 20.118, war eine lange Staffel, bei 1 Festival. Auch krass, ne? Also 9 Jahre bei 1 Festival unter Ausschluss der Öffentlichkeit.
Gab es 1 Festival so lange?
Ja.
Gibt es das immer noch? Nee.
Ja, nee, anderes Thema. 2019 gab es dann 8 Folgen bei Sat.1. Also wäre das die Millionenfrage bei Günther Jauch gewesen? Lief Nightwash jemals in Sat.1? Hätte ich, als jemand, der dort arbeitet, der eigentlich jeden Scheiß kennt, gesagt, Herr Jauch, verarschen können sich alleine. Ne? Never ever.
Ich frage mich, ich weiß, machen Sie das da fertig und dann komme ich noch zu einem Exkurs, zu einer Frage, wer wird Millionär?
Sehr gut. Die wurden auch nochmal bei Sat.1 Emotions gezeigt, alles klar. Und 2020 liefen nur noch Wiederholungen auf One. Ich glaube, das war der Nachfolger von 1 Festival.
Genau, so hatte ich auch in Erinnerung.
Ja. Und ich den gibt es, glaube ich, auch noch.
Und er schreibt noch, Markus schreibt noch, ich hoffe, es ging auch ohne Schaubild. Ich
bin nein.
So, nee, ich brauche da Pfeile und vielleicht auch nochmal so Paralleldinge und mit Bildern vor den Moderatoren und so. Aber schon sehr hilfreich, danke Markus.
Ja, vielen Dank.
Wer wird Millionär? Es gab einmal, ich glaube, sogar eine relativ hohe Frage. Ich glaube, 32.000 Euro oder so. Mhm. War die Auswahl wirklich, auf welcher Taste der einer Computertastatur liegt das Ad? Und in der Auswahl...
Mac oder Windows?
Das ist das Problem. Das stand nämlich nicht drin. Und in der Auswahl war klar, es muss sich um Windows-PC oder im allgemeinen PC und nicht ein Mac handeln, denn nur das... Es gab halt nicht L und Q in der Auswahl. Mhm. Aber man hat ja eigentlich die bessere Antwort, wenn man sagt, also, die richtige Antwort ist eigentlich nicht vertreten, denn die Antwort ist entweder oder. Wenn man die Antwort quasi so knacken kann, warum kriegt man, wenn man das kann, da müsste man doch redaktionell sagen, gib dem Mann direkt noch einen Preis mehr. Gib dem einfach mal 1.000 Euro obendrauf. Oder?
Ja, theoretisch, aber ich glaube, würde nicht passieren.
Ja, aber das ist doch schade.
Dann
so würde, der Klugscheißer-Bonus.
Ja, aber dann würde Günther ja auch wahrscheinlich aufs Display bekommen, Windows.
Nee, oder so, schmeiß den raus, gell?
Genau.
Wir sind schon auf Scheiße. Wir drehen einfach nochmal bis 32.000 neu mit dem anderen Kandidaten.
Ja, das kann schon sein.
Ich weiß, habe ich komplett abgelenkt. Wurstbrot ist ja nichts.
Ich habe auch keine Antwort drauf.
Nee,
also so wie der Kandidat.
Aber ich habe mich da wirklich minutenlang gefragt, was da los ist. Der Kandidat wusste übrigens nicht sofort, wo das Ad ist, war mir sehr suspekt. Wurstbrot hat noch einen Kommentar geschrieben. Der heißt so, guckt mich nicht so an. Moin Kuhgemeinde, kurze Anmerkung zum Namen Vincent Groß. Neben dem auch mir unbekannten Konservativ Pop Award gewann er letztes Jahr das auch im Podcast bekannte und von Sonja Zietlow moderierte RTL-Format Die Verräter.
Wo war der nochmal jetzt dabei?
Das habe ich auch schon wieder vergessen.
Mehr. Let's Dance? Nee.
Ist nicht unmöglich.
Ach Gott, ich weiß es doch nicht mehr.
Das ist wirklich, wir werden in der nächsten Ausgabe Kommentare vorlesen. Korrektur, der kam da und da vor und wir wissen schon gar nicht
mehr, warum. Ich guck's schon nach, regt euch nicht auf. Ach mein Gott. Let's Dance habe ich gesagt, ne?
Ja, war richtig, ne?
Nee. Moment.
Das ist ja schon mal sehr gut.
Moment.
Aber ich finde auch gut, dass ich gleich abschließen kann mit und das Wurstbrot.
Ach, er wird jünger.
Er wird jünger.
Er kann jünger bleiben.
Also, Full Circle.
Sehr gut. Ne?
Da kommen
wer die Referenz noch ausbuddeln kann, Respekt.
Daran können wir uns jetzt noch erinnern. Aber wir werden ja heute eh noch mal kurz auf die Passionsfurcht zu sprechen kommen. Deswegen.
Auf jeden Fall.
Ja.
Vielen Dank, Wurstbrot.
Ja, ich möchte an der Stelle auch noch sagen, das Wurstbrot lässt uns noch milchige Grüße da. Auch ein Satz, der so noch nie gesagt worden ist.
Schmier dir eine.
Nächster Kommentar von Julius.
Ja, hallihallo auf die Weide, schreibt er. Ergänzend zum Kommentar von Markus, hier noch ein Hinweis, um endlich die ganze Verwirrung um die Nightwatch-ModeratorInnen zu klären. Die zu den Zeitpunkten moderiert haben, als die Sendung nicht im klassischen Fernsehen zu sehen war. Das gab es ja auch noch. Okay, alles klar. Unabhängig von der Fernsehsendung gab es seit Jahren Veranstaltungen im Nightwash-Waschsalon, die nicht zu einer TV-Sendung weiterverarbeitet werden. Diese werden live auf dem MySpaß-YouTube-Kanal gestreamt und haben eine. Ja, natürlich. Und haben eine sehr viel längere Dauer als eine TV-Folge, meist 90 bis 150 Minuten. Die Auftritte aus diesen Streams werden zusätzlich später einzeln auf dem Kanal hochgeladen. Somit gibt es quasi das TV-Nightwash und das Internet-Nightwash. Da das Internet-Nightwash durchgängig lief, also Dauerwaschgang, gab es auch in Zeiten ohne eine TV-Version Nightwash immer eine Person, die Nightwash weiterhin moderiert hat. Ich hoffe, ich konnte die Verwirrung auflösen. Ich dachte, jetzt kommen Namen, Julius. Vielleicht habe ich sie damit aber noch mehr verwirrt. Wer weiß. Nee, nur mit den Namen wäre es, glaube ich, endgültig vorbei gewesen. So war das ein sehr hochwertig guter Kommentar. Ich
finde aber Dauerwaschgang ist ein sehr guter Name, wenn man irgendwann einfach einen 24-Stunden-Stream machen würde, nur mit Nightwash-Folgen.
Ja, kommt direkt nach Elton vs. Simon. Fast Channel von MySpace.
Ist Fast Channel ist einfach nur, da läuft einfach die ganze Zeit das Gleiche oder was?
Es ist ein lineares Programm gestreamt. So.
Okay.
Also mit einer kuratierten Auswahl nach Genres oder.
Also Fast Channel ist ein komischer Begriff, aber ja, okay.
Ja.
Kann ich mir vorstellen.
Also es hat keinen Sender in dem Sinn.
Ja, absolut werden, richtig.
Werden Streams abgespielt, die man anklickt. Und ich glaube, man kann auch sogar, also ich weiß es nur, bei Join gibt es auch Fast Channel, zum Beispiel ein Joko und Klaas Channel, wo halt wirklich rund um die Uhr einfach alle Joko und Klaas Formate in Dauerschleife laufen. Nur da ist es so, weiß ich aber nicht, ob das einfach von Plattform zu Plattform technisch anders sein kann. Wenn ich jetzt an den Channel anklicke, dann sehe ich zwar, da läuft jetzt Joko und Klaas gegen ProSieben Staffel 3 Folge 5. Ich klicke aber nicht dort rein, wo es quasi gerade läuft, sondern diese Folge startet in dem Moment dann von Anfang an, weil es ja abgerufen wird im Prinzip. Also es ist einfach nur ein Programm, was kuratiert ist, als ob ich es jetzt, also ich muss es mir nicht in der Mediathek raussuchen.
Es ist so. Eine Playlist.
Es ist im Prinzip eine Playlist, genau, und ich kann aber das Ding von Anfang an direkt gucken und steig nicht dann irgendwo mittendrin ein.
Deswegen sagte ich Playlist, ja.
Es ist eine Playlist, nur muss ich das Ding nicht von...
Ja, du, bei der Playlist kann ich ja auch reinspringen, wo ich will im Endeffekt. Kann an Anfang gehen, ich kann skippen.
Ja, wobei jetzt bei diesem Elton vs. Simon Ding, da war es anders. Also ich bin mir auch nicht sicher, ob das vielleicht auch mit Rechten dann zu tun hat, ob man da... keine Ahnung. Also auf jeden Fall ist es eine kuratierte Playlist, Punkt. So.
Jerry hat noch geschrieben. Hallo ihr beiden. Jetzt kommt die harte TV-Kritik. Hallo ihr beiden. Nach Herrn Körbers Probewohnen im Container und dem Start der neuen Staffel Big Brother letzte Woche möchte ich ein wenig Kritik üben. Punkt, Punkt, Punkt. Keine Sorge, es ist nicht nur gefiel mir nicht. Was wir akzeptieren würden von Jerry, der darf das. Kommen wir erstmal zum Positiven. Der Cast ist gut gemischt und bietet viel Potenzial. Die Tageszusammenfassungen bei Join sind gut geschnitten und machen Spaß. 30 Minuten sind knackig, aber bieten oft auch nicht den Platz, den es braucht, um alles abzubilden. Mehr Sendezeit würde helfen, das ist aber auch Meckern auf hohem Niveau. Ebenso wie man mit dem Umstand Gewaltandrohung umging und die Verwarnung im Sprechzimmer gezeigt hat, war gut gelöst. Da fehlt mir jetzt das Insiderwissen mit Gewaltandrohung und so weiter. Also das war anscheinend ein nicht sehr schöner Moment.
Eine Bewohnerin hat einer anderen Bewohnerin in einem Streit an den Kopf geworfen und auch wenn es nur vielleicht lapidar dahergesagt war, dennoch war es eine Androhung, auch wenn sie sehr lustig klingt. Ich reiß dir deine scheiß Extensions raus.
Ja, ist nicht cool. Ne?
Ja, nee, aber ne, also Gewaltandrohung hört sich mehr an, als es war, aber dennoch ist es eine. So, ich glaube,
es war halt gerade die Grenze überschnitten und dann muss man halt einschreiten.
Ja.
Gut. Jerry schreibt weiter, nun etwas Kritik. Big Brother lebt von den Bewohnern, aber auch von der Community. Join bietet die Möglichkeit der Interaktion durch das kostenlose Voting etc. Das Tool nur in der Live-Show zu nutzen, um wählen zu lassen, wer bleiben soll oder einkaufen soll, ist ein wenig verschwendet. Man sollte mehr die Zuschauer mitnehmen und das Ganze über die Woche verteilt nutzen. Der Zuschauer freut sich so, Big Brother mitgestalten zu können und man nutzt die Möglichkeiten noch mehr aus. Also am Ende Win-Win für alle. Liebe Grüße. Bevor Sie was dazu sagen, finde ich konstruktiv und relativ ausgewogen. Und zwar unabhängig davon, dass ich nicht eine Folge gesehen habe, scheint Jerry ganz zufrieden zu sein.
Mhm.
Ja.
Und ich kann auch, um ehrlich zu sein, gar nicht mehr dazu sagen. Mhm. Außer, dass ich ja auch weiß, dass Jerry sehr fleißig mittwittert und den 24-Stunden-Livestream sehr intensiv verfolgt.
Okay.
Und es ist ja auch nicht so, dass sowohl Produktion als auch wir das nicht auch mitlesen. Ne? Also das wird ja auch gesehen, gelesen, weitergegeben und manche Dinge gehen halt einfach nicht aus diversen Gründen. Und andere Dinge wurden auch schon umgesetzt.
Ich glaube.
Also von daher, man gerade bei so einem 100-Tage-Ding, wo jeder zu jedem Zeitpunkt ja theoretisch dabei sein kann, also es wäre ja dumm, wenn man sagt, ist uns doch scheißegal, was die Leute sehen wollen. Also dafür macht man es ja so. Aber manches geht halt entweder nicht so einfach, wie sich viele das vielleicht denken, oder hat auch redaktionell dann doch einen anderen Hintergrund, warum man das nicht so macht. Und manche Vorschläge sind auch einfach völlig realitätsfremd, muss man auch mal sagen.
Sicher. So. Ich habe da eine Frage, also wirklich eine Frage. Mhm. Und ich glaube, die können Sie auch beantworten, ohne auf irgendwelche Hintergründe einzugehen. Aber ich glaube, das ist jetzt erstmal meine These, was Jerry hier angeht, weil ich dieses Mitnehmen ist, glaube ich, das, was man meint. Und das ist ja vor allen Dingen Emotionales. Ich als jemand, der durchaus davon ausgeht, dass man sich gerade so eine Show redaktionell auch anguckt, wie reagieren denn die Leute gerade draußen. Also mir war das recht bewusst, obwohl ich es nicht gucke. Aber den Leuten auch zu spiegeln, hey, wir sehen euch, wir kriegen das schon mit. Ich glaube, es geht mehr darum, als ganz konkret zu sagen, ihr dürft hier ganz konkret mit abstimmen und mitgestalten. Denn am Ende des Tages ist man bei so einer Abstimmung ja eh nur einer von 1.000, 5.000, 6.000, 10.000, keine Ahnung wie viele, die da vielleicht Zünglein an der Waage spielen können. Aber wenn man so 5 Minuten drin hätte, wo ab und zu jemand, wie sie letztlich bei Lenzen, auch wenn es da viel relevanter ist natürlich, sagen kann, da haben wir noch einen schönen Vorschlag gehabt, eine Community oder hier und da, und das haben wir uns auch mal als Vorlage genommen, weil dann kann man einfach auswählen, die guten Sachen nehmen, die anderen Sachen ignorieren. Würde, glaube ich, auch funktionieren. Mir geht es gar nicht darum, dass sie das jetzt einbringen oder machen sollen, aber ich glaube, es geht mehr um dieses emotionale, hey, wir sehen die Community, wir nehmen euch mit und spiegeln euch das ein bisschen. Weil so wie es jetzt passiert, passiert es ja mehr hinter den Kulissen.
Teils, teils. Also über den Joint-Twitter-Account wird ja dann auch ab und zu mal irgendwas retweetet oder mal drauf reagiert und kommentiert. Also der ist da ja auch schon aktiv.
Ich glaube aber, die Emotionalität liegt halt mehr darin, wenn es im Programm passiert.
Ja, aber da ist das Problem, wir haben ja keine tägliche Show. Also es ist ja wirklich nur diese Tageszusammenfassung, die ja nicht moderiert ist. Also das ist ja einfach nur Matzenbeiträge,
okay.
Genau, mit Offsprecher. Und deshalb, also ich kann aber auch sagen, es gibt zum Beispiel, ist ja auch kein Geheimnis, eine sogenannte Begleitforschung. Das heißt, über einen Zeitraum X, jetzt wahrscheinlich nicht über die ganzen 100 Tage, aber jetzt auch seit dem Start, gibt es zum Beispiel immer wieder, also es gibt so eine kleine Gruppe, was über unser Research zum Beispiel läuft, von Personen, die da auch eingeladen sind, die halt Big Brother verfolgen, gucken, Fans sind, Gelegenheitszuschauer, das mal gesehen haben, also wirklich so eine gute Mischung. Es sind, glaube ich, so 30, 40 Leute, die auch immer wieder ein bisschen durchwechseln. Die gucken die Tageszusammenfassung, geben daraufhin ihr Feedback, gucken auch dann montags die Live-Sendung in Sat.1, werden in den Werbepausen dann quasi live befragt, wie findet ihr es bisher, was können wir besser machen, was nicht. Und das wird dann wiederum gesammelt auch an Redaktion, Produktion weitergegeben. Ebenso natürlich das Feedback, was bei uns in der Zuschauerredaktion ankommt, was ich oder meine Kolleginnen lesen bei Twitter, was wir selbst vielleicht auch verbessern würden, wo wir sagen, können wir das nicht so und so machen. Also es ist ja, das meine ich ja damit, da läuft ja niemand mit verschlossenen Augen, wir machen hier 100 Tage unser Ding durch die Welt und links und rechts ist uns scheißegal. Also von allen Seiten wird eigentlich jedes Feedback auch immer zumindest gelesen, dann bewertet und entweder auch umgesetzt oder nicht. Also ein Beispiel ist jetzt, was dann auch viele geschrieben haben im 24-Stunden-Livestream, müssen die halt einmal die Woche dann einkaufen gehen, was aber in einem anderen Raum stattfindet. Und das wurde in der ersten Woche nicht im Stream gezeigt. So. Wurde reingegeben, jetzt ist es gezeigt worden. Ne? Also das sind manchmal auch Dinge, die einfach dann produktionell dann einfach gar nicht so weit gedacht sind oder in dem Moment war es nicht so oder man hat ja immer mehrere Handlungsebenen in diesem Container. Einmal findet hier ein Gespräch statt, hier. Es ist ja die Frage, was zeigt man am Ende und was ist interessanter? Und wenn man jetzt weiß, okay, die Leute wollen auch einen Einkauf sehen, warum nicht? Spricht ja nichts gegen. So. Also von daher, das wird schon alles gelesen, kann ich nur Jerry an dieser Stelle sagen. Und bewertet und gegebenenfalls kommt es rein und wird umgesetzt oder es geht dann halt manchmal einfach nicht. So. Ja, so viel dazu.
Finde ich einen legitimen und schönen Austausch tatsächlich gerade. Wenn Sie wollen, lese ich den letzten Kommentar vor, Sie haben jetzt so lange geredet. Walmersbacher schreibt, Gruß auf die Weide zur Big Brother Presserunde bleibt mir nur zu sagen, und das muss auch nicht explizit von euch kommentiert werden. Die Bild wieder maximal unsympathisch, wie man sie so kennt, dass die Leute, die dort arbeiten, sich nicht schämen, ist mir ein großes Rätsel. Also ich sag mal, bevor wir, ob wir überhaupt groß was zu sagen, ist ein sehr weites Feld, aber ich habe sehr viel Sympathien für den Kommentar, so ist es nicht.
Ja.
Ja, also ich habe mit dem Blatt auch meine Probleme und Ich muss jetzt sagen, ich habe mir das gar nicht angeguckt, was sie dann gemacht haben, weil es mir zu lang war. Und es ist einfach Big Brother, so wie wir es hier besprechen, für mich optimal ist, dann muss ich nämlich nicht gucken. Ich finde es nämlich als Fernsehformat immer noch unfassbar spannend, aber mehr in der Theorie als in der Praxis. Das ist das Seltsame daran. Ich finde die ganzen Abläufe, ich finde das hinter den Kulissen alles extrem spannend. Wenn ich in der Produktion, wenn ich dabei gewesen wäre, hätte ich mir wahrscheinlich mehr hinter der Produktion das angeguckt als im Studio. Weil ich das nicht so spannend finde, wie alles, was drumherum passiert. Und ich glaube, das können sie auch nachvollziehen, obwohl sie die Faszination auch für Vorderkamera in dem Fall haben.
Ja, absolut. Klar. Ich meine, das ist halt ein anderes Format als jede Studioproduktion. Das ist halt einfach so.
Ja, und insgesamt einzigartig. Ich meine, klar, Reality-TV hat häufig ähnliche Aufbauten, aber hier geht es ja auch darum, einfach keinen Moment zu verpassen, auch unabhängig von irgendwelchen geplanten Dingen. Und das ist das, was es sehr, sehr krass macht. Und dass gerade ich jetzt nicht so viel Sympathie für die Bild habe, ist, glaube ich, kein Geheimnis. Obwohl ich auch mindestens eine Person sehr gut kenne und mag, die da mal gearbeitet hat. Das ist es eben. Es sind halt auch Menschen. Und ich glaube, deswegen sind wir da auch so, ja, wollen wir das Thema gar nicht groß aufmachen, weil man da lange und kurz drüber reden kann.
Das stimmt. Ich versuche mich hier gerade nur einzuloggen, es funktioniert bei mir nicht.
Denn wir sind das Problem. Ja. Schon in dem Bereich, ich meine, ich kann ja ruhig damit anfangen, wo wir Danke sagen werden. Danke für eure Unterstützung. Alle Optionen, wie ihr uns unterstützen könnt, findet ihr auf medienku.de/support. Und ich werde jetzt einfach mal mit Patreon weitermachen. Vielleicht hat der Körper dann relativ zeitig sein PayPal-Konto doch wieder reaktiviert und die Cayman-Inseln rufen ihn zurück. Auf Patreon haben wir ein paar neue Leute dazu bekommen, auch weil der Content da ja mittlerweile ist. Dieser ganze Reaction-Stream von Herrn Körper zu Big Brother eben, was ja gerade Thema war, da sind wieder ein paar Leute dazugekommen auf die Weidenmitglieder-Pledge, sehr viele auch gratis. Wir haben zum Beispiel Gerjet, der auf der Weidenmitglieder-Pledge jetzt dabei ist. Moff4 ist dabei, Moritz B. ist dabei, Nadja ist dabei. Und herzlich willkommen, ja, auch alle, die irgendwie ihre Einstellung geändert haben. Wenn man zum Beispiel Jorlan hat gewechselt von einem alten Pledge, was ich auch nur allen anraten kann, gerne den Hausputz nochmal lesen, wenn ihr lange dabei wart. Und wie gesagt, wir arbeiten immer noch dran, um zu gucken, was wir euch da weiterhin anbieten können. Aber erstmal ist alles entschlackt und vereinfacht. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Und vielen Dank für die Treue und fürs Dabeisein an alle Neuen. Wir freuen uns da sehr und ich glaube, Herr Körber hat es jetzt live geschafft. Ich habe die geheime Webcam nämlich gerade aktiviert in seinem Zimmer.
Ja, erstmal geht ein Fick dich in Richtung PayPal und dann sagen wir Danke und zwar an Nikolai. Der hat per Abo gespendet, seit der letzten Folge reingekommen. Ebenso eine Abospende von Günther, von Christian auch eine Abospende und das war es jetzt seit der letzten Aufzeichnung. Vielen lieben Dank an euch drei.
Und Hauptsupport ist natürlich weiterhin zuhören, empfehlen, auf Plattformen bewerten. Es kostet alles gar kein Geld und muss es auch nicht. Dennoch natürlich vielen, vielen Dank für alle, die sagen, das ist es mir schon wert, nach 450 Folgen auch mal einen Glückskreuzer dazulassen. Ist doch schön.
Ein Glückskreuzer.
Oder zwei.
Natürlich. Ja, Hermes, bevor wir jetzt in die nächste Rubrik kommen, möchte ich tatsächlich mal Situation nutzen, dass eine News reinkam während der Aufzeichnung. Hey, das haben wir doch auch.
Soll ich nochmal neue Jingle für Fernsehen?
Können Sie machen, dann finden wir es nachher.
Fernsehen. Brandheiße News. Firefox 1.0. Entschuldigung.
Genau. Nein, soeben kam nämlich rein, dass die neu gegründete Produktionsfirma von Stefan Raab und dem ehemaligen ProSieben-Chef Daniel Rosemann jetzt die erste Produktion am Start hat. Es wurde jetzt bekannt, was es sein wird. Es wird für RTL sein. Und zwar das RTL EM-Studio. Alle Spiele, Tore, Emotionen. Denn es ist ja Fußball-Europameisterschaft in diesem Jahr, Hermes, falls Sie es noch nicht wussten.
Ich dachte, es gibt nur eine neue Modellinie jetzt von der Fußballnationalmannschaft. Aber es gibt auch ein Spiel, um das Trikot zu verkaufen. Okay, das ergibt Sinn, wenn man da noch eine kleine PR-Veranstaltung dranhängt.
Ja, genau. Das nimmt man noch mit, ne, die kleine Veranstaltung. So, und klingt jetzt für mich, ich bin jetzt auch, also ich habe mich noch nicht groß eingelesen, ich bin jetzt auch ein bisschen hier blindflug, ich überfliege jetzt die News in diesem Moment.
Der Doppelraab quasi, ja.
Klingt jetzt für mich im ersten Moment, weiß nicht, wie Sie das sehen, nicht nach großer Show. Also kann natürlich so ein bisschen showig sein, aber ist eher so ein Vorbesprechung, Nachbesprechung, weil diese EM-Club, ne? So
ja, eben, Richtung. Also für mich klingt es ein bisschen wie, Raab wollte möglichst zügig was haben, hat einen guten Anlass gesehen und hat dann schnell einen Deckel drauf gemacht. Also das ist ja nicht schlimm, das kann ja eine geile Sendung werden. Mhm. Aber genauso klingt es für mich. Ne? Aber haben wir EM dieses Jahr, hat RTL da schon was? Nein, dann machen wir das doch.
Ja, ich lese jetzt hier auch Namen. Also man setzt auf Unterhaltungs- und Fußballexpertise mit Jan Köppen und Elton.
Im Zweifelsfall kann man das ja immer mal machen. Oder vielleicht auch einfach mal wieder Klaas, keine Ahnung.
Die sollen durch die Show führen, genau.
Körper liest.
Ja, ja, muss
na, natürlich
den Gesamtüberblick, Entschuldigung.
Nein, keine Kritik, alles gut.
Ja, ja, ja. Also klar, macht natürlich in dem Fall Sinn, weil RTL ja auch ein paar Rechte an Übertragungen hat für die Fußball-Europameisterschaft. Und sendet auch mit 20.15 Uhr nicht direkt gegen die Fußballübertragung in ARD und ZDF, weil die Spiele ja immer um 21 Uhr beginnen. Also von daher hat man da schon mal ein bisschen mitgedacht. Also liest sich jetzt für mich wirklich alles so wie ja so eine Nachlese, Vorbericht, alles ein bisschen Comedy mit drin, aber auch mit Experten. Gab es, glaube ich, auch schon mal auf ProSieben mit Ingolf Lück zu irgendeiner EM oder WM.
Ingolf Lück?
Naja, ja, so ein Comedy-Panel. Also vielleicht, da war eher so 7 Tage, 7 Köpfe meets WM, würde ich eher sagen. Das wird's nicht. Aber ja, okay, ich glaube, also mehr gibt's, glaube ich, noch nicht, außer das Startdatum. Es geht nämlich am 15. Juni los, einen Tag nach Eröffnung der Europameisterschaft. Und wie gesagt, Jan Köppen und Elton moderieren das Ganze. Es gibt noch keine Gäste, die hier angekündigt werden. Unterstützung sollen die beiden Moderatoren im Rahmen der Show von Außenreporter Mitya Lafer bekommen, der auch schon bei den NFL-Übertragungen für RTL im Einsatz war. Okay. Ja, spannend, nur tatsächlich, weil ja auch ProSieben mit Sebastian Puffpaff EM Total zeigen wird, was es ja früher eigentlich auch schon gab als TV Total Ableger. Ja, okay, also das jetzt nur in aller Kürze. Mehr Infos habe ich noch gar nicht, aber ich wollte es trotzdem noch unterbringen. Also die erste Produktion der neuen Firma Raab Entertainment heißt sie, glaube ich.
Wunderbar, das war's vom Sport. Danke, Ulrike von der Gröben.
Gerne.
Das wollte ich ja schon immer mal sagen, war jetzt die letzte Gelegenheit, ne?
Heute passt's. Also wann, wenn nicht heute?
Ne? Eben. Wunderbar. Wir sind im Filmbereich und wir haben einen Film gesehen. Ist das nicht wunderschön?
Wir haben einen Film gesehen.
Ja. Ich habe, das war damals, glaube ich, wer sich erinnert, an Körbers Filmschule, eine beerdigten Rubrik irgendwo, wo Herr Körber Filme gucken musste.
Nee, wir pausieren.
Ja,
wir machen es wie im Fernsehen.
Ja, natürlich. Und ich glaube, also Ghostbusters stand sicher auf der Liste und ich glaube, den haben sie damals auch, entweder kannten sie ihn schon oder haben ihn damals dafür geguckt.
Habe ich damals geguckt. Ja. Ich kannte ihn nicht, nein.
Das ist immer noch für mich sehr verwirrend als ein Mann ihrer Generation.
Er hat mich nie abgeholt irgendwie.
Und als sie ihn dann geguckt haben für die Schule, war auch nur so mäßig, ne?
Ja, also ich glaube, da fehlte mir dann einfach so das Nostalgische dabei.
Das kann durchaus sein, ja. Ich verurteile auch niemanden, wenn einem irgendwas nicht gefällt. Also das bringt ja auch nichts. Dann kann man direkt eine Rubrik irgendwo einführen, um die Leute dann damit noch vorzuführen. Das braucht auch keiner. Ich bringe mich selber mehr zum Lachen als alle anderen, das ist immer so.
Nee, das ist doch toll.
Wenn man mit sich selber so im Reinen ist.
Ja,
Es ist jetzt das ist die Frage, wie man es zählt, aber Ghostbusters Frozen Empire kommt heute am 21. März, Tag der Aufzeichnung, ins Kino. Und ist der zweite neue Ghostbusters-Film, den 2016er, im allgemein bekannt als der mit den Frauen, ja, gehört nicht in die Chronologie dazu, sondern nach, wie heißt es, Afterlife oder Legacy, je nachdem, in welchem Land wir uns gerade aufhalten. Da gab es ja unterschiedliche Titel. Ist das jetzt die offizielle Fortsetzung? Und der bekommt gerade ziemlich aufs Maul von den meisten Kritikern, muss man dazu sagen. Finde ein bisschen unfair, aber kommen wir dazu, wie ich den Film wahrgenommen habe. Ich habe nämlich da gesessen und dachte, oh je, der Film ist ja komplett für mich, während ich ihn geguckt habe, weil sehr viele wirklich persönliche Vorlieben innerhalb der Popkultur drin sind, die, wo ich auch weiß, das teilen nicht mal viele Leute, die einen Ghostbusters-Film grundsätzlich gut finden könnten. Unbedingt. Also es gibt so was ganz viele. Patton Oswalt zum Beispiel ist gecastet, den viele halt immer noch nur von King of Queens kennen, der aber hervorragender Stand-Up-Comedian ist, der ganz viele Sachen auch schon gemacht hat, der Voice-Over gemacht hat. Als Schauspieler direkt vor der Kamera kommt er eben seltener vor, muss man dazu sagen. Hat aber hier eine Rolle, die, also man könnte auch sagen, er spielt sich ein bisschen selber als jemand, der einfach Bock auf all diese leicht unheimlichen Thematiken hat und hält dann so einen kleinen Monolog, der halt, wo ich gedacht habe, ja, den hat er ja eigentlich nur für mich jetzt gehalten hier. In Bezug auf darauf, was diese Figur interessiert. Und ich kenne genügend Leute, die das mögen, und an anderen Leuten wird das einfach vorbeigleiten und sie werden es wahrnehmen. Das war's. Und davon gibt es halt sehr, sehr viele Kleinigkeiten. Auf jeden Fall konnte ich den Film dann nicht mögen, und auch, was vor allen Dingen bei mir ganz besonders gut angekommen ist, ist, Dan Aykroyd in dem Film spielt auch irgendwie als Ray Stantz sich selbst, also Ray Stantz wie blickt auf die Ghostbusters als Institution in dem Film, wie, glaube ich, Dan Aykroyd auch auf das Franchise blickt, nämlich so, ach, es ist schön, dass das wieder da ist, dass das eine große Reichweite hat, erfolgreich ist. Es gibt einen Moment, da fährt Ecto 1, das Auto der Ghostbusters, draußen durch die Straßen. Man hört das typische Geräusch, das die Sirene davon immer macht. Und fährt an dem Buchladen von Ray Stantz vorbei, einem der Original-Ghostbusters eben. Und er guckt so mit diesem sehr verträumten, seligen Grinsen dann raus und ist so, ist gut, dass das Auto wieder da draußen rumfährt. Und ich glaube, dass Ray Stantz genauso im Moment auf den Film guckt und auf den Film davor. So, es ist schön, dass das wieder da ist. Ich bin froh, dass ich noch ein bisschen Teil davon bin und dass das wieder so eine Renaissance hat. Mhm. Und weil er eben genauso schwebt, eben diese Einstellung von ihm über diesem Film, sobald man ihn sieht, hat er diese onkelhaftige, positiv schützende Hand drüber und nimmt diese Rolle ein. Und ich weiß, ich fand das, also ich mag Dan Aykroyd einfach schon so aus der Ferne so sehr. War für mich immer ein bisschen kritisch, wenn er in jedem Interview seinen Wodka versucht hat zu verkaufen. Da war ich immer so ein bisschen angepisst. Und das ist jetzt im Moment Gott sei Dank nicht mehr so. Deswegen habe ich wirklich in dem Film einfach nur aus Sympathie für ihn schon sehr viele Momente genossen. Aber das beiseite geschoben, sieht der Film ganz toll aus, hat ganz klassische, schöne Momente für Ghostbusters. Es sind vielleicht ein paar zu viele Referenzen auf die ersten beiden drin. Der Originalcast, so lange noch lebend, ist auch recht dominant präsent immer noch in dem Film. Das ist an sich schon eine leicht schwierige Entscheidung, und ich hoffe auch so ein bisschen, dass das der letzte Film ist, wo sie so eine große Rolle einnehmen. Man muss ja auch langsam mal die anderen Leute komplett übernehmen lassen. Aber es gibt ein objektives Problem, was der Film hat, das ist ein strukturelles, das ist ein Problem des Schnitts und der Spieldauer. Der Film dauert, glaube ich, nur so grob 2 Stunden, aber er hat viel zu viele Figuren. Und das ist ehrenwert, dass man diesen Figuren auch Raum geben möchte. Aber wenn man jetzt mal den Original-Ghostbusters nimmt, es gibt die 4 Haupt-Ghostbusters, es gibt Louis, was so einen gewissen Sidekick ist, dann gibt es noch Janine Melnitz als Sekretärin, es gibt die Sigourney Weaver, die weibliche Hauptrolle spielt. Und das war's im Prinzip an großen Rollen. Es gibt noch einen Walter Peck. Das sind dann 8 Rollen und Nebenfiguren. Es gibt in diesem Film das Doppelte an Hauptfiguren gefühlt. Also ich habe nachher, es sind wirklich 16 Figuren, die so in der Wikipedia stehen, wo ich auch sage, ja, die spielen alle eine wichtige Rolle irgendwo. Die haben alle genügend Airtime oder Screentime. Und das sind doppelt so viele. Das ist einfach zu viel. Es sind einfach zu viele Figuren, die man sich hier vorgenommen hat. Und ich finde es sehr ehrenwert zu sagen, ey, alle Figuren, die wir neu eingeführt haben, sind wieder mit dabei. Wir bauen niemanden kommentarlos aus. Jeder darf nochmal was sagen. Und es gibt so 2, 3 Rollen, die man einfach nicht benötigt hätte. Ich sehe aber jeden von denen gerne, deswegen beschwere ich mich nicht. Was ich damit sagen möchte, ist, man hätte hier entweder einen 4-Stunden-Film machen können oder eine Serie mit dem Material. Aber da man das nicht hat, sondern alles in 115 Minuten packt, ist das Ding proppevoll, und da funktioniert natürlich die dramatische Struktur nicht mehr so gut. Da ist das Finale dann auf einmal so schnell. Und das, obwohl man mit einem eleganten Anfang eigentlich anfängt. Und deswegen, ja, ist wie so ein schlecht eingestellter Motor, der Film. Der stottert dann ab und zu ein bisschen und dann gibt er auf einmal wieder sehr viel Gas und ist trotzdem ein schönes Auto.
Wollte gerade sagen, also sie konnten ihn aber trotzdem genießen.
Ich hatte als Fan 100% Spaß. Aber mir war die ganze Zeit bewusst, also, das ist schon viel gerade. Und jetzt kommt der noch und dann kommt der noch und hier noch und da gehen wir wieder dahin zurück. Dann zwischendurch ein bisschen Exposition und also das war anstrengend, den zu schneiden, konnte ich mir vorstellen.
Sie haben den geschnitten.
Ja, ich konnte es mir vorstellen. Und ein Teil von mir hätte aber auch gesagt, ey, ich würde mal gerne die erste Schnittfassung sehen, die bestimmt 4 Stunden gedauert hat. Oder 3 Stunden mal auf jeden Fall, weil es gibt ja immer so Zwischenphasen und man dreht ja immer viel mehr, als man braucht. Deswegen, ich verstehe natürlich, dass er deswegen auch bei einigen Leuten nicht so gut ankommt, aber mir ist immer wichtiger, dass so ein Film dann vielleicht ein bisschen mehr Herz hat und dass nicht irgendwie eine Figur komplett falsch und schlecht behandelt wird, obwohl sie sympathisch ist. Ich bin da vielleicht auch zu empathisch, was das angeht. Aber ich kann zum Beispiel so eine Kritik wie, naja, er war nicht witzig, kann ich nicht so gut unterschreiben, weil Humor ist sehr subjektiv und klar, die Ghostbusters-Filme waren auch immer Komödien. Das hier ist auch eine Komödie, ist auch Slapstick drin und es gibt vielleicht 2 Sachen, wo ich sage, ah, die haben nicht so gezündet, die hätte man rausnehmen können, aber das war's und eine andere Person lacht es vielleicht kaputt. Wir hatten in der Pressevorführung war auch ein Kollege, ein optimales Publikum, der hat über jeden...
Simon Gosejung?
Nee, der nicht. Ich weiß nicht, was war, aber die Person hat einfach über jeden Gag gelacht. Und auch authentisch gelacht. Ich war so, hey, also bei dem funktioniert der Film wunderbar. Und das ist halt Humor und der ist subjektiv. Und danach höre ich halt dem anderen Kollegen sagen, er war halt nicht witzig. Ich bin so, da stehe ich genau, nicht nur physisch, ich habe da einfach zwischen genau diesen Stühlen gesessen. War so, ich habe ein paar Mal gelacht. Nicht so viel wie der Kollege, aber mehr als der Kollege. Das ist eben die pure Subjektivität bei Humor. Und ich glaube, je mehr man Fan ist, desto mehr würde einem gefallen. Mhm. Und je mehr ich in die objektive Richtung gehe, sage ich, oh, da hätten wir aber mit der Schere nochmal ordentlich einen runderen Film bauen können draus. Deswegen, ich kann damit sehr, sehr gut leben, was wir hier haben. Aber verstehe natürlich, dass nicht jeder den super findet. Gleichzeitig wird er zum Teil wirklich durch den Dreck gezogen gerade. Und ich bin so, vielleicht ein bisschen hart. Vielleicht ein bisschen hart. War eine gute Zeit im Kino.
Aber Sie wissen ja auch, dass sich sowas generell dann halt besser klickt, liest. Ne?
Ja, klar, sicher. Hält mich ja nicht davon ab, genau meine Perspektive daraus zu haben.
Ich weiß ja auch, dass Sie großer Fan des Franchises sind und der Marke.
Ich halte es auch für schwierig, in diesen Film zu gehen, ohne irgendein Vorwissen zu haben. Ich glaube, das ist wirklich ein bisschen verwirrend.
Mhm. Vielleicht ist das die Kritik dann. Also ja, vielleicht hat sich jemand nicht oder gar nicht damit beschäftigt.
Nee, war tatsächlich auch von einer Nerd-Seite, wo man unter Garantie niemanden reingeschickt hat, der noch nie
Ghostbusters-Film
gesehen hat. TV-Spielfilm sagt, da schräger Daumen nach oben.
das Label. Ja,
ja, aber das soll es erstmal sein über den Film.
2 von 5 Geistern.
Ach, okay. Mehr als 2 sind schon auf jeden Fall. Wir gucken uns kurz die Charts an. Auf Platz 5 haben wir Ella und der schwarze Jaguar. Auf Platz 4 Imaginary. Das ist ein, ich habe eben den Trailer nochmal geguckt, das ist so ein Horrorfilm, wo ein kleines Mädchen einen Teddybär als unsichtbaren Freund hat, was ich schon ein bisschen seltsam finde, weil normalerweise ist ein unsichtbarer Freund komplett unsichtbar und nicht ein physischer Teddybär, der da ist. Das ist meine Hauptkritik an der Grundidee. Der Trailer sieht halt aus wie so ein Standard-Horrorfilm, der ein bisschen trashig ist, wenn ich ehrlich bin. Aber das kann natürlich auch Spaß machen. Deswegen, ich glaube, wenn man den Trailer sieht, man weiß ungefähr, was man dann bekommt. Auf Platz 3 The Zone of Interest. Auf Platz 2 noch ein Neuansteiger Kung Fu Panda 4. Und auf der 1 Dune Teil 2. Wird jetzt interessant zu sehen, ob Ghostbusters da einsteigen kann. Dann, also wo es einsteigen wird in den Top 5, hoffentlich, gönne ich dem Film natürlich. Und aber ob Dune 2 da weiter die 1 verteidigen wird, das wird man sehen. Kung Fu Panda ist ja schon mal erstmal chancenlos dran gescheitert. Glaube aber, dass Kung Fu Panda 4 länger in den Charts sein wird, weil natürlich mehr Kinder den gucken können. Dann müssen wir ganz kurz drüber reden. Es war die Oscar-Verleihung, wenn wir nicht da waren.
Ja, stimmt, ja.
Und ich bin ja zunehmend jedes Jahr weniger begeistert. Ich war letztes Jahr ganz kurz, hatte ich Bock, zu gucken, bin dann doch ins Bett gegangen. Dieses Mal bin ich auch wieder ins Bett gegangen. Die Zeiten sind irgendwie für mich vorbei, dass ich da live dabei bin, wenn es nicht einen externen Grund gibt, der sagt, du musst es jetzt live gucken, weil das beruflich wichtig ist. So reicht es mir im Moment, die Ergebnisse
zu gucken. Mach den Ticker.
Ja, mach den Ticker. Gott, das haben wir auch mal gemacht, ne?
Zu den Oscars?
Also nicht als Kuh, sondern...
Ja, nee, aber nee.
Nee, nee, aber nee. Sehr gut.
Ich glaube nicht.
In der Hauptsache geht es mir dann, wer hat gewonnen, gab es schöne Momente und dann ist die Zusammenfassung dann mehr wert als, naja, als morgens ausgeschlafen oder eben nicht ausgeschlafen zu sein. Der große Gewinnerfilm war Oppenheimer, worauf und dann entsprechend auch der größte Gewinner des Abends Christopher Nolan war, der die Regie geführt hat und da auch nochmal Best Director und Best Picture eingeheimst hat. Also Best Picture geht ja eigentlich an den Produzenten, aber das nimmt niemand so wirklich ernst. Das ist wirklich so, die werden dann genannt und dann gehen die auch auf die Bühne und man ist so, naja. Es unterscheidet sich von Film zu Film, sage ich jetzt ganz neutral und diplomatisch, wie stark ein Produzent da kreativ sich eingebracht hat. Das ist ganz unterschiedlich, glaube ich. Da lasse ich mich aber auch gern korrigieren. Ich glaube, Produzenten spielen schon eine wichtige Rolle, aber ich glaube, niemand sagt dann, der beste Film, na, da wissen wir noch, der Produzent hier, Charles Roven, der hat da richtig wer? Charles Roven hat einen Oscar gewonnen mit Emma Thomas und Christopher Nolan zusammen für den besten Film. Das waren die Produzenten, die genannt worden sind. Nicht die 5000 anderen Produzenten, die auch mitgearbeitet haben. Aber bei den Schauspielern sieht es ähnlich aus. Hauptdarsteller, Nebendarsteller, jeweils Oppenheimer, einmal an Cillian Murphy und Robert Downey Jr. Bei den Damen hingegen haben wir Emma Stone für Poor Things als beste Hauptdarstellerin. Nebendarstellerin hat gewonnen. Davin Joy Randolph für The Holdovers. Da gab es einen sehr schönen Moment, weil dieses Mal die Darsteller anscheinend, das ich habe es ja nicht ganz gesehen, immer von einem Schauspielkollegen vorgestellt worden sind, um die Nominierten durchzugehen. Und Nicolas Cage hat dann was sehr, sehr Schönes gemacht. Er hat nämlich auch bei The Holdovers war es, glaube ich, Paul Giamatti vorgestellt und hat dann gesagt, Paul Giamatti hat für seine Rolle irgendwie ist fast blind geworden, weil er sich irgendwie eine Kontaktlinse oder irgendwas eingesetzt hat, weil seine Figur so ein träges Auge hat, so leicht schielt und deswegen hat er sich fast verletzt und dann hat er gesagt, das ist sehr viel, hat er sehr viel in seine Rolle investiert. Ich meine, hätte das jeder Schauspieler gemacht, hätte ich das gemacht? Natürlich hätte ich das gemacht. Aber wichtig ist, du hast es gemacht. Also so ein richtig schöner Nicolas Cage-Moment, wie ich ihn sehr, sehr schätze, aus Unterhaltungsgründen. Das war einer von den Ausschnitten, die ich genossen habe. Was hatten wir noch? Dann hatten wir den Moment, wo Danny DeVito und Arnold Schwarzenegger zusammen Michael Keaton nochmal gesagt haben, wir haben beide versucht, damals Batman zu töten. Und Michael Keaton sich sogar extra noch so ein Halstuch, so ein Escort angezogen hat, damit er mehr wie Bruce Wayne aussieht, wenn die Kamera auf ihm ist und dann nochmal sagt, ja, komm her, ich zeig's euch nochmal. Auch ein sehr, sehr schöner Moment. Und dann hat Jimmy Kimmel, der das Ganze präsentiert hat, ja irgendwann, weil Donald Trump auf Truth Social kommentiert hat, wie schlecht die Oscars sind und wie schlecht Jimmy Kimmel moderiert, das vorgelesen und gesagt, isn't it past your jail time? Was auch vielleicht mein liebster Moment des Abends war. Aber
Live dann, Reaction.
Ja, und mir hat die Zusammenfassung am nächsten Tag aber komplett gereicht. Ich gucke mal gerade noch, die Performance von I'm Just Ken als nominierter Song bei den Oscars war auch sehr, sehr witzig und schön. Aber ich glaube, ansonsten müssen wir die Preise nicht mehr so groß durchgehen. Was ich noch mochte war, ich glaube, das war für, jetzt muss ich gerade gucken, für bester ausländischer Film hatte gewonnen. Warum ist das denn so bei Ah, hier, Zone of Interest hatte da gewonnen. Ich weiß nicht mehr, welcher Regisseur in seiner Rede gesagt hat, naja, wir konkurrieren hier ja zum Teil mit 200 Millionen Dollar Produktionen und ich kann nur sagen, vielleicht auch einfach mal für 200 Millionen mehrere günstigere Filme produzieren. Rein rechnerisch wäre das ja denkbar. Und das fand ich auch sehr angemessen, weil, glaube ich, es zu wenig kleine Filme und zu viele große Filme gibt im Moment. Und das würde ich so deswegen definitiv unterschreiben. Ich glaube, die Oscars sind wieder auf einem besseren Weg. Vielleicht wird es im nächsten Jahr noch mal unterhaltsamer. Und ja, das ist jedes Mal immer eine gute Grundlage, um über verschiedene Dinge zu diskutieren. Aber im Moment holt mich die Veranstaltung da einfach nicht ab. Insbesondere, wenn man dann auch so coole Awards wie die Ehren-Awards auslagert, was man ja schon seit einigen Jahren macht. In diesem Jahr unter anderem Angela Bassett und Mel Brooks. Das hätte ich gern gesehen. Kann man ja kurz machen und die andere Veranstaltung trotzdem vorlagern, wo die dann richtig viel Raum bekommen. Das ist ja alles denkbar und machbar. 3 Stunden, 23 Minuten, ich meine, so lange dauern ja die Filme mittlerweile. Da kann man auch die Verleihung ruhig so lange machen. Mir ist das doch egal. Gut.
Die schlafen ja.
Ja, die schlafen, die können ja auch im Publikum schlafen.
Sie.
Aber ich, nö, also jetzt im Moment schon, aber man kann, also ich bin ja potenziell Zielgruppe, mich kann man ja wirklich noch locken. Deswegen, wenn ich es wieder gucke, dann haben sie schon was erreicht, glaube ich.
Und das ist das Ziel für nächstes Jahr.
Ja, holt
den Sie mit Steven Gätchen am roten Teppich.
Auch das. Also, ist ein bisschen stressig, aber wenn der Mann Hilfe braucht, ich bin da. Ich erkläre mich dazu bereit. Wir kommen ins Heimkino rein. Und haben Sie was geguckt, schnell abgehakt?
Nein.
Ich habe nichts geguckt. Okay. Dann Invincible, die Amazon Prime Produktion, die wie alle Amazon Prime Produktionen nicht von Amazon Prime beworben wird, ist in Staffel 2, gibt es jetzt jede Woche eine neue Folge. Heute ist wieder eine erschienen. Und auch das ist so ein Running Gag in meinen Kreisen, dass jemand einen Link postet, ey, habt ihr es mitbekommen? Ist jetzt da? So, oh nee, können die nicht mal ihre eigenen Sachen bewerben? Was ist da los? Zwei neue Folgen gibt es mittlerweile, heute wie gesagt die nächste. Da gab es nämlich seit dem letzten Jahr war da irgendwann Pause. Habe ich nicht so ganz verstanden, warum das so ist, aber war eben so, mitten in der Staffel. Winterpause, keine Ahnung. Dann hat Netflix seit heute The Three-Body-Problem. Da konnte ich, hätte ich die ganze Staffel vorab sehen können, habe die ersten drei Folgen, glaube ich, gesehen. Die Adaption eines chinesischen Sci-Fi-Buchs und ist auf jeden Fall sehr gut produziert. Man merkt an der Auswahl der Darsteller, dass das die Dungeons & Dragons-Macher sind, womit man da die Serie aber nicht bewerben sollte nach der letzten Staffel. Dungeons & Dragons, habe ich gesagt. Sehr gut. Game of Thrones. Man sollte es aber nicht mit Game of Thrones bewerben, weil man die letzte Staffel von Game of Thrones doch ziemlich in den Sand gesetzt hat und danach dann immer rauskam, was die beiden, die übrigens den Spitznamen D&D haben, deswegen kam ich auf Dungeons & Dragons, was die beiden alles vielleicht falsch gemacht haben während ihrer Arbeit. Da wurde sehr viel schmutzige Wäsche gewaschen. Entsprechend. Würde ich nicht
bei Nightwash.
Ich würde die beiden halt mit den beiden halt nicht werben, sagen wir es so. Das heißt ja nicht, dass die Serie schlecht ist und das, was ich bisher von Three Body Problem gesehen habe, sieht auch sehr, sehr gut aus. Dann haben wir auf Netflix, das ist jetzt ein bisschen Cross-Promo, The Hateful Eight ist gerade auf Netflix, der Tarantino-Film. Den kann ich dann direkt da gucken in der Vorbereitung auf den zweiten Teil des Tarantino-Podcasts bei Radio Nukular. Das ist schon mal sehr gut. Dann sehe ich tatsächlich, dass auch, ich erwähne hier immer wieder The Rookie und habe vor kurzem gesagt, dass wir zu wenig Mediathek promoten. Und The Rookie ist tatsächlich zumindest in Staffel 3 und wenn ich das richtig gesehen habe, vorher auch im O-Ton in der ZDF-Mediathek zu finden. Das heißt, da müsst ihr nicht mal irgendwie ein Abo abschließen. Das habt ihr eh schon bezahlt. Falls ihr den Einstieg
guckt
mal machen
doch, wollt. Was er schon bezahlt hat.
Ja, man sollte das ruhig mal erwähnen. Deswegen versuche ich da jetzt häufiger ein bisschen reinzuschauen.
Sehr gut.
Auch wenn natürlich, was da immer zu empfehlen ist, natürlich das Kinderfernsehen sehr, sehr gut ist. Sind bei den Öffentlich-Rechtlichen hier drei Folgen. Classic Löwenzahn, Staffel 5 ist auch verfügbar. Mehrere. Hier Staffel 9, die ganzen alten Löwenzahn-Sachen in der ZDF-Mediathek. Aber anscheinend neu aufgenommen.
Naja, Hauptsache. Wie nochmal nachgespielt, oder?
Das weiß ich nicht, aber keine Ahnung, vielleicht hat man sie gerade erst hochgeladen.
Wo Herr Paschulke?
Gott hab ihn selig.
Ja. Und dann, Peter Lustig auch.
Eben. Dann gibt es endlich X-Men 97. Das ist eine neue Auflage oder eine Weitererzählung der X-Men Zeichentrickserie.
96.
Achso. Ja. Der X-Men Zeichentrickserie aus den 90ern. Die nicht in die Kontinuität gesperrt ist des MCUs, wie wir es jetzt kennen oder irgendwas anderem, sondern was Eigenes macht und soll sehr, sehr gut sein. Hätte ich auch vorab gucken können, habe ich aber leider die Zeit nicht gehabt, werde ich also wie alle anderen jetzt Stück für Stück nachholen und scheint sehr empfehlenswert zu sein. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Oh Gott, eine neue Folge Archer, da muss ich ja auch gucken. Für Freunde der Fast and Furious Reihe ist anscheinend fast alles bis alles gerade auf Prime Video, da könnt ihr es nochmal gucken. Familie ist wichtig. Service-Hinweis. Deiner Service-Hinweis. Das soll es gewesen sein. Ich glaube, ich habe jetzt schon sehr, sehr viel geredet. Ne? Ach nee, Star Wars müssen wir noch. Stimmt. Gut, dass du mich dran erinnerst.
Ja.
Die Star Wars News der Woche.
Wie vorher angekündigt, sau kurz heute. Es gibt einen neuen Trailer für Star Wars The Acolyte, die neue Star Wars Serie, die uns im Juni erwartet. Guckt den euch an. sieht gut aus. Viel wird aber darin noch nicht verraten. Das war's.
Ach.
Wollten Sie mehr?
Sachen gibt's.
Soll ich noch was raussuchen?
Mach ich selbst nachher nach der Aufzeichnung.
Okay.
Quotentipp.
Ich muss erstmal noch was richtig stellen, bevor hier die Kommentarspalte wieder explodiert.
Aber was habe ich in den Star Wars News falsch gemacht?
Nee, Sie haben gar nichts falsch gemacht, Herr Hammes.
Sehr gut.
Ich sagte vorhin, also hier von wegen EM-Show von Raab Entertainment, dass es ja so eine Sendung auch mal so satirisches Panel 7 Tage, 7 Köpfe mäßig auf ProSieben mit Ingolf Lück gab. Das war nicht ProSieben. Ich habe gerade eben nochmal nachgeguckt, weil ich wollte eigentlich den Namen rausfinden der Sendung. Es lief tatsächlich im ZDF. Und zwar zur WM 2004, zur EM 2006 und zur WM, nee, anders. EM 2004, WM 2006, EM 2008. So, also 3 Staffeln, 24 Folgen. Nachgetreten hieß die Sendung. Allerdings, ich sehe jetzt das Bild, da sitzt Guido Kanz im Panel neben, wie heißt er, Hans Werner Olm, mir ist der zweite Name nicht mehr eingefallen, und Martin Schneider. Und es sieht wirklich aus, es ist eigentlich Privatfernsehen und es lief aber im ZDF. Auch so eine Nachbesprechung. Es wird satirisch drüber geredet und ich will hier einfach nur ganz kurz, das war die Richtigstellung, dass es im ZDF lief. Bin hier auf einem alten Artikel gelandet. Ingolf Lück über die zerfetzende Kritik an Nachgetreten. Wer nachtritt, muss auch einstecken können, sagt er. Und hier ein paar Pressestimmen zu dieser Sendung. Finde ich sehr gut. Die Financial Times Deutschland bezeichnete die Sendung als Pipi-Kaka-Kotze-Niveau. Der Stern als Cordoba des TV-Humors. Die FAZ als Abfallprodukt der Fußball-Fernsehtage. Und die Süddeutsche gibt die gelbe Karte für die Comedy-Show. Berliner Zeitung schreibt, erfrischend wie lauwarmes Bier an einem schwülen Sommerabend.
Wow, also da hat man sich auch nicht zurückgehalten damals.
Nee, also es muss richtig scheiße gewesen sein. Oscar Beck in der Welt findet Waldis EM-Club doppelt so witzig wie nachgetreten. Das ist schon da weiß man schon, was es ist.
Doppelspaß.
Und schreibt weiter, dort lasse das ZDF zur Geisterstunde gröhlende Witzfiguren von der Leine, die Grabreden halten auf den deutschen Humor. Wow.
Mhm.
Also das muss schon, jetzt hätte ich schon Box wieder zu gucken, muss ich sagen. Ne? Aber gut.
Vielleicht so 10 Minuten davon, ne?
Ja, die ärgerlichste Sendung, aller ärgerlichsten Sendungen des deutschen Fernsehens, die sich hier... Gut,
oh Gott,
also
machen wir weiter hier.
Puh. Zoten auf dem Stammtischniveau. Das wurde zu uns geschrieben. Egal. Wir machen noch ganz schnell den.
Wir wissen gar nicht, wie Humor funktioniert.
Wir sowieso nicht. Ich habe gar keine Ahnung davon. Deshalb machen wir das ja. Den Quotentipp lösen wir auf. Mhm. Letztes Mal tippten wir das Service-Magazin plus minus im ersten deutschen Fernsehen um 21.45 Uhr am 13. Mhm. März. Was haben Sie getippt?
Ich habe mich um plus minus 3% vertippt. Entschuldigung, einer muss den
lang drauf vorbereiten.
Ja, ja. 2 Sekunden. Aber ich habe 8% getippt. Ich glaube, ich habe Zielgruppe und Dings verwechselt.
Hm, glaube auch. Wir haben nämlich 14,49 getippt. Ich sagte 4,3. War nah dran, aber immer noch Platz 9. Ne? Dennis Waren.
Ja, aber sie haben 7 Punkte kassiert. Das ist auch nicht schlecht.
Ja.
Es waren 4,8% und wir haben eine Punktlandung. Deswegen verschiebt sich alles ein bisschen.
Ja.
Wir haben drei zweite Plätze, nämlich 96 Olli.
Olli! dann haben wir Nils 90.
Und TV-Fan 0815, alle mit plus 0,1% oder minus 0,1% daneben. Und auf der 1, da haben wir.
Die Carpenter-Brut.
Mit der Punktlandung 4,8%. Und wie immer an dieser Stelle, ihr könnt eure Punkte natürlich dann bei dem Laden für Ruhm und Ehre auf eurem Schulhof oder im Pausenbereich eures Arbeitgebers einlösen.
Treue Herzen auch.
Ja. Ja, und es gibt natürlich keine Payback-Punkte dafür. Das tut mir sehr, sehr leid. Aber wir arbeiten nicht dran.
Diese Woche tippen wir die Passion.
Dass das jetzt schon so bald ist.
Ne?
Das
nächste
ist noch
Woche
vor meinem Kackumzug.
27. März, 14:08, Herr Hammes. Ich weiß immer noch nicht, ob wir da noch mal irgendwie aktiv sein sollen.
Das ist für mich so ein bisschen der Anti-Grand Prix. Man will irgendwie live was dazu machen, aber nur, weil man muss.
Also ich frage jetzt nur mal, also wirklich rechnet nicht damit, ne?
Gar
hätten
nicht.
Sie denn theoretisch Zeit? Also nur in der, nur terminkalendermäßig.
Moment, ich tippe erstmal 0,2%. So.
Jo. In der Zielgruppe bibeltreuer Christen.
Das ist einfach nur eine, das ist ein politischer Tipp, also der ist nicht realistisch, aber okay, machen wir mal meinen Kalender auf. 27.3. Ich glaube, ich habe das sogar im Kalender stehen, wenn ich ehrlich bin.
Ach du Scheiße.
Damit ich es nicht.
Glaub, Ben hat es auch in seinem Kalender stehen.
Okay, da sind, also eigentlich habe ich da nichts.
Na, scheiße, ich auch nicht.
Ich meine, ich bin mitten in der Umzugsphase, ne? Ich meine, okay,
ja, das ist ein Argument.
Der ist im nächsten Monat, aber trotzdem.
Ich muss Dienstag, Donnerstag auch wieder arbeiten. Also für.
Es ist auch ein Wochentag, ne?
Ja, ja.
Und ich glaube, auch an dem Tag gibt es Uhrzeiten. Ich weiß nicht, ich weiß nicht.
Also, wir behalten es uns mal vor, wenn Bock, dann vielleicht mal gucken.
Wenn aber kein Bock, dann vielleicht auch, aber es ist unwahrscheinlich.
Ich bin so hin und her gerissen.
Ja, ich auch. Wo war das? Bochum?
Kassel.
Kassel, Bochum. Meier wie Schmidt.
Hauptsache ja. Bocholt. Ja gut, also wenn ihr die Passion tippen wollt, das ist auf jeden Fall sicher. Also da könnt ihr auf titelschmutzanzeiger.de Tipp abgeben. Wunderbar.
Ja. Herr Körber, es war so schön heute. Am Schluss haben wir das.
Es war super. Ja, aber mein Gott, man muss ja auch irgendwo das Ende finden. Und ich finde, die Passion ist immer ein gutes Ende. In jederlei Hinsicht.
Tja.
Teilweise auch für Karrieren.
Weil die Passion ja auch dafür steht, dass jedes Ende auch ein Anfang sein kann. Ja, ja. Jetzt haben wir alle Schlagermusik ausgepackt.
Richtig, richtig. So, in diesem Sinne, ihr werdet es erfahren über Twitter, Insta. Wenn wir was machen, dann sagen wir euch Bescheid. Aber
ich
bin noch nicht entschieden.
Es fährt ein Zug noch nirgendwo. Viel Spaß. Tschüss.
Tschüssi.